Strecken Sie einfach die Zauberstabhand aus, steigen Sie ein und wir fahren Sie, wohin Sie wollen.
Das war ein Zitat von Stan Shunpike. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Stanley Shunpike.
Stanley Shunpike, genannt Stan, wurde wahrscheinlich zwischen 1974 und 1975 geboren in Großbritannien.
Ja, und vermutlich auch in London, da er ja so einen starken Akzent hat, den man eben in London spricht.
In einem Teil von London.
Genau. Wir kennen ihn als Schaffner im Fahrenden Ritter. Witzigerweise zum Namen. Stanley, so heißt nämlich J.K.'s Großvater. Und ihr anderer Großvater heißt Ernie, so wie der Vater des Fahrenden Ritters. Und ja, das finde ich irgendwie eine ganz schöne Widmung in den Büchern, die sie da irgendwie nochmal eingebracht hat. Shunpike könnte man von Shunning a Pike ableiten.
Mhm.
Das bedeutet, eine Autobahnausfahrt zu nehmen, um einer Mautstelle auf der Autobahn auszuweichen.
Klar.
Also so ein bisschen sich durchzumogeln. Das finde ich ziemlich genial. Also nicht, dass man das macht, das klingt nach was Illegalem, aber es, dass sie diese Andeutung benutzt hat.
Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Stan ist ein eher schmaler junger Mann mit extrem pickligem Gesicht. Er hat irgendwie so kleine Glubschaugen. Wobei, können Glubschaugen klein sein? Naja, Glubschaugen. Große abstehende Ohren und er hat eine undeutliche Aussprache, die zu einem Cockney-Akzent zurückzuführen ist. Und als Schaffner trägt er natürlich seine lilane, purpurne Uniform.
Genau, als Harry ihn im dritten Band trifft, ist er ja erst so 18, 19.
Ja, sehr jung.
Im Film ist der Schauspieler ja aber schon um die 30.
Ja. Hat mich nie gestört.
Dadurch wirkt er irgendwie deutlich älter. Ich finde es aber auch, finde es gar nicht schlimm.
Nee.
Erschreckend ist es, finde ich, nur, wenn man sich dann nochmal klar macht, wie jung er eigentlich ist.
Ja, genau.
Und das, was halt noch passiert. Wäre der jetzt schon um die 30, würde man sagen, okay, voll der erwachsene Typ. Aber ja, so hat es, finde ich, irgendwie nochmal einen anderen Beigeschmack.
Das stimmt. Aber wenn man nur den Film guckt, ist es jetzt nicht, dass du denkst, oh,
genau,
das ist jetzt hier ganz
komisch. Im Film kommt
das
Ganze eher auch alles nicht vor.
Genau, und dann ist das auch nicht so dramatisch. Und
nee.
Ich finde, er spielt ihn auch mega gut.
Ich also, liebe ihn.
Ich finde, wie er spielt, das passt einfach sehr gut zum dritten Teil. Da fängt es schon richtig gut an, wie er da so steht. Und dann dieses Ticket ihm so komisch aushändigt. Das ist einfach, ich finde es mega gut gemacht.
Wozu bist du hingefallen?
Aber das ist ja ein Dialog aus dem Buch.
Ja, aber ich finde es gut.
Tatsächlich ist es aus dem Buch. Könnte man vielleicht vorwerfen, dass sie versucht haben, so wieder so Comedy zu machen, aber das hat, die nee. Comedy kommt von J.K. höchst persönlich.
Das ist Original Comic, ja, und das ich lieb's.
Ja, seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und für den Patronus habe ich mir überlegt, ich habe wieder Tierseiten gegoogelt. Mein Laptop denkt wahrscheinlich schon wieder, ich bin nicht ganz dicht. Ich bin dann zu dem Spatz gekommen, weil das sind ja eher so unscheinbare Vögel, die sind halt irgendwie da. Die können sich im Umfeld anpassen. Und sie sind aber auch nicht besonders heldenhaft, die streben erstmal nicht nach sehr viel und haben auch keine größeren, besonderen Fähigkeiten, für das sie irgendwie gefeiert werden könnten. Die arbeiten wahrscheinlich ihr Leben lang so vor sich hin.
Ja, wobei ich Spatzen irgendwie ganz süß finde und das passt irgendwie nicht zu Stan.
Ja,
ich hätte jetzt aber Vogel finde ich nicht schlecht, aber wenn, dann hätte ich jetzt eher auf so eine Taube getippt.
Ah, das finde ich auch gut,
bin ich
gar nicht drauf
gekommen. Bisschen schmuddelig, aber so ein Sauen neugierig, ne, steckt auch irgendwie überall den Schnabel rein. Finde ich irgendwie auch ganz gut.
Mhm.
Auf die Idee bin ich aber selber nicht gekommen. Ich war richtig unkreativ und habe gedacht, der hat viele Pickel, vielleicht Warzenschwein.
Ja.
Aber ich finde die Taube tatsächlich besser.
Ich glaube, ich bleib bei der Taube. Lass uns für die Taube nehmen. Das ist auch hier gemeinschaftlich haben wir hier einen guten Patronus erschaffen.
Finde ich gut.
Als Irrwicht habe ich mir vielleicht überlegt, dass das Arbeitslossein vielleicht für ihn sein Irrwicht sein könnte.
Mhm.
Nicht, weil er so super gerne arbeitet, das ist jetzt eher weniger, sondern weil ich glaube, ihm würde dann die ganze Grundlage für sein Leben fehlen. Ich glaube nicht, dass er viel außerhalb davon hat.
Ja.
Und ich glaube, dass er diesen Job benötigt, um überhaupt fähig zu sein, irgendwie ein Leben zu haben. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das schon seine größte Angst ist.
Ich Habe mir noch gedacht, also ich glaube schon, dass er sehr große Angst hat vor Voldemort. Ich fände es aber irgendwie langweilig, wenn das sein Patronus wäre.
Ja.
Hab mir aber schon gedacht, dass es eher so was Langweiliges, Oberflächliches ist. Also, keine Ahnung, eine Todesfee oder irgend so ein anderes schreckliches, ja, magisches Geschöpf.
Und im Spiegel glaube ich, dass er auf jeden Fall
fand ich schwer.
Der Typ dafür ist, der sich in einer sehr hohen Position sieht in der Wizarding World allgemein.
Als Fahrer des fahrenden Ritters.
Ja, aber ich dachte auch, es muss, glaube ich, für ihn gar nicht unbedingt zwingend Zaubereiminister sein, weil ich glaube, so gerne wäre er das gar nicht, weil ich gar nicht mir vorstellen kann, dass er von sich aus so viel Verantwortung haben wollen würde. Ich glaube, dass er einfach sehr berühmt sein wollen würde, viel Geld hat und einfach angesehen ist und ein bisschen hochstaplerisch da durch die Welt, also durch die Welt ziehen kann. Also ich glaube, das wäre so sein Ding, wo er sich sehen würde.
Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie im Sinne von Reichtum, auch nicht unbedingt so, dass er berühmt ist, sondern einfach nur, dass er reich ist. Vielleicht drückt sich das aus im Sinne, dass er irgendeine bestimmte Marke oder so tragen will oder irgendwas haben will, was teuer ist. Ja. Das ist schwierig, weil was wollen Zauberer schon groß? Ich sehe ihn jetzt auch nicht so als großen Quidditch-Spieler, deswegen Besen oder so. Passt irgendwie nicht, finde aber auch, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie nicht Klamottenmarken.
Neueres Modell vom fahrenden Ritter, einfach mal ganz modern.
Nee. Ja, Auto oder so passt halt irgendwie auch nicht. Nee, also eben. Das ist irgendwie schwierig. Das ist, naja, aber wir wissen, was wir meinen.
Statussymbole in der Wizarding World.
Genau, ja. Ja, zu seiner Familie und seiner Kindheit wissen wir natürlich auch sehr wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass er wegen seines Akzents eben in London geboren ist oder zumindest auch dort aufgewachsen ist. Vermutlich kommt er eher so aus der unteren Mittelschicht, könnte ich mir vorstellen, oder vielleicht sogar aus ärmlichen Verhältnissen. Mhm. Oft stehen solche heftigen Akzente in Büchern ja auch dafür, dass man eben nicht aus einer bildungsnahen Familie kommt. Mhm. Und das würde bei Stan ja irgendwie gut zutreffen.
Ja.
Er ist ja auch recht einfach gestrickt, aber an sich ja ein lieber Kerl. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch Geschwister hat und vielleicht musste er sich auch deswegen so früh was dazu verdienen, hat halt irgendwie wie so eine Art Nebenjob, irgendwie diesen Job im fahrenden Ritter angefangen.
Da habe ich eine andere Theorie zu, da komme ich aber dann später nochmal drauf.
Okay, sehr gut. Ich liebe diesen Satz, weil wir kommen irgendwie nie darauf.
Ja doch, ich habe es hier stehen, ich werde es auf jeden Fall
irgendwann sagen. Irgendwann hast du in irgendeiner Folge gesagt, oh, du hast noch eine richtig gute Parallele zu Gilderoy Lockhart. Und dann ist mir beim Schnitt aufgefallen, ich glaube, das war bei Sabini Blaes. Diese Parallele kam einfach nie. Du hast den Leuten was versprochen und ich war richtig gehypt auf deine tolle Gilderoy Lockhart-Theorie.
Oh, dann muss ich das nie. Aber, das kann ich ja nachreichen, das habe ich ja dann da stehen. Dann kann ich es einfach vorlesen, so wie es da steht.
Ich schneide es einfach im Nachhinein nochmal rein.
Vielleicht kam das Thema nie nochmal auf und dann wissen wir ja, dass ich nur vorlese, was da steht. Und wenn ich das schon vorbeigelesen habe, dann kommt das nicht mehr. Manchmal markiere ich mir das dick, wenn ich noch unbedingt was sagen will, aber manchmal auch nicht. Naja.
So wichtig scheint es nicht gewesen zu sein.
Also ich habe mir auch überlegt, dass ich gehe nämlich davon aus, dass er aus eher einer unstabilen Umgebung kommt und aus ärmlichen Verhältnissen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er keine konstante Bezugsperson hatte und ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich könnte, also für mich wäre es nicht abwegig, dass er vielleicht sogar ohne Vater aufgewachsen ist. Mhm. Und dann habe ich ja auch ein bisschen weiter gesponnen. Vielleicht hatte seine Mutter auch wechselnde toxische Partner, sodass er auch schnell Verantwortung für sich selbst übernehmen musste, aber total, also es überhaupt nicht konnte. Also er musste, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass sich das in seinem späteren Leben auch irgendwie so ein bisschen abzeichnet. Ich glaube, dass er nie so richtig gelernt hat, auch nach sich selbst zu schauen, was ja irgendwie ein bisschen traurig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch in seiner Kindheit nicht oft gelobt worden ist, weil ich glaube, er hat kein sehr großes Selbstbewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Grundsteine für das eher, er wirkt ja immer so ein bisschen, also für mich so ein bisschen geknickt und auch nicht als sehr fröhlicher Typ, der so leichtfüßig durchs Leben geht, sondern also ich finde, er hat, an ihm haftet so eine Schwere. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben aus der Kindheit kommt und dass es für ihn kein einfacher Weg war. Und er jetzt irgendwie so ein bisschen krampfhaft versucht, aber überhaupt nicht weiß, wie das geht, so einen Weg zu finden für sein Time to Shine, der aber leider nicht so kommt. Und das ist immer so ein bisschen schade.
Ja.
dann sind wir auch schon in Hogwarts.
Ja, wobei wir wissen ja gar nicht so genau, ob er überhaupt da war, aber ja, genau. Ich nehme es sehr stark an. Ne?
Würde ich jetzt auch sagen. Das heißt, er ist ja auch kurz bevor Harry nach Hogwarts gegangen ist, abgegangen von Hogwarts.
Ja, dann in dem Alter von Charlie ungefähr, oder?
Genau, wenn er nämlich in Hogwarts war, dann war das ja so um 86 rum. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, in welchem Haus könnte er gewesen sein. Ich würde ihn in Ravenclaw jetzt einfach mal so ein bisschen ausschließen, weil er jetzt auch keine besondere Intelligenz zeigt oder irgendeine besondere Fähigkeit, die ihn vielleicht zu einem Ravenclaw machen könnte. Dann sehe ich ihn aber auch gar nicht bei Gryffindor, weil er ja weder, also vielleicht wäre er gerne ruhmreich, aber es ist jetzt nicht so, dass seine Taten da irgendwie für sprechen würden.
Er ist auch nicht mutig.
Nee, so gar nicht. Und dann bleiben nur noch Hufflepuff und Slytherin und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist Hufflepuff dann doch das, was am ehesten passen würde, weil immerhin hat er ja einen Job, er hat da sich was gefunden, dann muss er ja irgendwie auch klarkommen mit diesen Menschen und das macht ihn ja auch irgendwie bodenständig und dann würde ich sagen, passt er wahrscheinlich durch diese Bodenständigkeit und wir haben fahrenden Ritter, müssen die auch als Team zusammenarbeiten, würde ich jetzt sagen. Ist er ein Hufflepuff, weil ich ihn auch bei Slytherin nicht so richtig sehe, weil...
Ja, weil er nicht dieses Gerissene hat. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie sich in Freundesgruppen irgendwie gestärkt fühlt oder so. Der ist eher so Typ Einzelgänger.
Der ist ja auch nicht besonders ehrgeizig, ne? Slytherins sind ja auch schon, haben ja so einen besonderen Biss.
Ja, ich glaube, der ist eher so Typ, der Hut wusste auch nicht so genau und dann war Hufflepuff irgendwie so das Nächste dran, weil... Er ist jetzt auch nicht super loyal, hilfsbereit und freundlich. Also er ist jetzt auch kein richtiger Hufflepuff. Er schwimmt wirklich so irgendwie in der Mitte von allem.
Ja, genau. Und da, glaube ich, passt dann Hufflepuff noch am ehesten. Auch im Hinblick darauf mit dem Zusammenleben der anderen Schüler. Weil ich glaube, so gerade Slytherin und Gryffindors, die hätten den bestimmt voll gefressen. Weil das sind ja schon oft sehr starke Persönlichkeiten, die alle überrennen. Und ich glaube, da hast du dann, wenn du so bist wie Stan, auch gar keine Chance. Und ich könnte mir vorstellen, bei Hufflepuff, da findet er noch so ein, zwei und kann dann da auch ganz gut mithalten. Weil ich glaube, dass er in seiner Schulzeit an sich auch relativ unauffällig gewesen ist. Auch wenn er sich das vielleicht hin und wieder anders gewünscht hätte. Aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er so von sich aus irgendwie versucht hat, im Mittelpunkt zu stehen, vor größeren Gruppen, sondern eher so ein Eigenbrödler. Haben wir, glaube ich, schon bei einigen Charakteren jetzt gesagt, dass es so Eigenbrödler sind. Und da würde ich ihn jetzt auch, glaube ich, zu zählen. Und auch, weil ich nicht davon ausgehe, dass er jetzt irgendwelche akademischen, besonderen Leistungen gezeigt hat. Einfach so mitgeschwommen.
Nee, ich glaube nämlich auch nicht, dass der besonders gut in der Schule war. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen durchgerutscht. Und mit Mühe und Not hat er es geschafft. Ich schätze ihn auch eher als faul ein. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er viel gelernt hat.
Nee.
Und ich könnte mir ja tatsächlich auch vorstellen, dass er auch einfach partout überhaupt nicht wusste, was er in seinem Leben später erreichen möchte, in welche Richtung er gehen will. Nee. Und dass dieser Job als Schaffner im fahrenden Ritter ihm irgendwie so entgegengekommen ist und er das dann einfach angenommen hat, weil er auch einfach nicht wusste, was er sonst machen soll.
Und er ist ja dann irgendwie kurz nach der Schule nach Clapham, das ist so ein Stadtteil im Südwesten London, gezogen. Da ich ihn nicht für besonders zielstrebig halte und das da irgendwie sich gut organisiert hat, könnte ich mir vorstellen, dass er den Job bekommen hat von irgendwem, den er so entfernt vielleicht mal im tropfenden Kessel oder so kennengelernt hat. Dass irgendeiner gesagt hat, so mundpropagandatechnisch, hier, die brauchen noch jemanden, hast du vielleicht Lust? Und ich glaube, dass ihm einfach an Optionen und auch an Geld mangelte, hatte er gar keine andere Wahl, als diesen Job anzunehmen. Er musste das tun. Und ich glaube nicht, dass er selbst auf die Suche gegangen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gewartet hat, auf was auch immer, er wusste es ja selber nicht, auf irgendeine Situation, die günstig sein könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er vielleicht auch anfangs dachte, ja, das ist vielleicht mein Sprungbrett für und irgendwann wird es soweit, aber er ist einfach nicht der Typ dafür. Das heißt, irgendwer hat das organisiert und er hat zugeschlagen im richtigen Moment. Und dann wurde er Schaffner. Weil wahrscheinlich hätte man ihm alles anbieten können in diesem Moment.
Ja, ich denke auch.
Er hätte alles angenommen.
Er liest ja gern Zeitung, vielleicht hat er die Annonce gesehen, hat sich denn darauf beworben.
Das könnte natürlich auch sein, ja.
Ja, erstmal habe ich ein bisschen was Allgemeines zum fahrenden Ritter überhaupt rausgesucht. Der fahrende Ritter ist ein sogenannter Nottransporter für gestrandete Hexen und Zauberer. Es gibt ihn schon seit 1865, dank dem damaligen Zaubereiminister Dougal MacPhail. Deswegen einen richtig guten Namen, dass der MacPhail heißt. Das schreibt man aber mit PH, ja, also nicht wie den richtigen Fail. Interessant finde ich, dass es nur einen einzigen fahrenden Ritter gibt.
Ja.
Das ist ganz schön wenig dafür, wenn man überlegt, dass es ja doch einige Zauberer in Großbritannien gibt. Ja, ist
keine
gibt.
Große Flotte.
Nee.
Ist teuer, Antonia, ist teuer.
Ja, und ganz interessant fand ich aber auch, weil es ja ein Bus ist. Ja. Nicht nur ein Doppeldecker, sondern sogar ein Dreierdecker
ein
oder wie die heißen. Also
Decker, keine Triple. Ahnung.
Ja, weiß nicht. Weiß ich auch nicht, auf jeden Fall dreistöckig. Und dieser Bus ist eins der wenigen Dinge, die sich die Zauberer von den Muggeln geklaut haben. Denn eigentlich verpönen die ja so Muggeltechnologien.
Ja.
Und das fand ich dann doch irgendwie auch ganz spannend, dass sie sich dann ausgerechnet den Bus gestohlen haben. Man ruft ihn übrigens ganz einfach. Man streckt seinen Zauberstab aus oder die Zauberstabhand. Und dann erscheint der fahrende Ritter mit einem lauten Knall. Und man wird eigentlich überall hingefahren. Der Spaß kostet 11 Sickel. Aber für 13 bekommt man noch eine heiße Schokolade dazu und für 15 sogar noch eine Wärmflasche und eine Zahnbürste in der Farbe deiner Wahl.
Ja, ist auch wichtig.
Das finde ich eine random Auswahl, weil ich weiß ja nicht, wie oft du in einen Nachtzug steigst und dir dann an Bord noch eine Zahnbürste kaufst.
Also das finde ich aber gut, weil Nachtbussen, weil stell dir vor, du isst noch einen Döner am Bahnhof. Oder in dem Fall isst du einen Döner und willst dann halt in trockenen Kessel nachts.
Ja, ich werde da gleich noch genauer drauf eingehen, auf die Problematik, die wir hier noch haben.
Okay.
Den Namen finde ich auch recht ungewöhnlich, weil warum eigentlich Ritter? Im Englischen ist das ja noch so ein, irgendwie so ein ganz witziges Wortspiel, weil man Nightbus eben genauso ausspricht wie Night, also Nachtbus. Aber es macht irgendwie auch keinen Sinn, weil der fahrende Ritter fährt auch tagsüber.
Ja,
also es ist eben nicht mal ein Nachtbus. Also irgendwie macht es irgendwie eigentlich vorne und hinten keinen Sinn.
Tja.
Im Grunde spielt es vielleicht so ein bisschen darauf an, dass ja auch Ritter so als Schutz und Sicherheit fungieren, so wie der Bus eben auch Sicherheit und Schutz bietet für eben notgestrandete Hexen und Zauberer.
Ja, das stimmt. Das könnte natürlich sein. Der fahrende Ritter ist lila. Und über der Windschutzscheibe ist in goldenen Buchstaben die Aufschrift Der fahrende Ritter zu sehen.
Fancy.
Der Bus hat große Fenster, durch die man auch nach innen sehen könnte, wenn man es denn sehen kann, weil Muggel können natürlich den fahrenden Ritter nicht sehen. Im Inneren des Busses gibt es anstelle von Sitzreihen Betten, die sich über alle Stockwerke erstrecken. Und der Bus verfügt über einige Messingbetten, die entlang der vorhangbezogenen Fenster stehen. Und neben jedem Bett brennen zusätzlich auch noch Kerzen in Haltern. Und die beleuchten die holzgetäfelten Wände. Und das ist ja schon ziemlich, also holzgetäfelte Wände ist schon,
sie ist fancy.
Da hat sich schon jemand was überlegt, würde ich sagen.
Mhm.
Ja, tagsüber stehen auf jeden Fall keine Betten in den Bussen, sondern Sitzgrüppchen mit Sesseln. Also da ist es alles an den Tag angepasst. Es ist einfach ein bisschen gemütlicher.
Ja, praktisch. Finde ich süß.
Der Bus fährt ja relativ ruckartig. Und ich finde das im Film eigentlich ganz cool gemacht, weil da die Betten so hin und her fahren.
Mhm.
Und mit den Sesseln ist es aber relativ lustig, weil als sie tagsüber fahren, purzeln diese Sessel ja die ganze Zeit hin und her.
Ja.
Die fallen ständig
wie so Murmeln.
Um. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Nee. Vor allem, die könnte man ja mit Magie auch fixieren. So ist ja nicht.
Ja, das ist ein total bescheuertes Fahrerlebnis mit dem fahrenden Ritter. Ich meine, Ron sagt ja auch, er ist das letzte Mal damit gefahren. Ich kann es verstehen. Ich finde cool, dass der sich anpassen kann, dass der nachts eben für die Bedürfnisse zum Schlafen.
Hey, das macht Stan bestimmt per Hand.
Der baut das immer um. Um 6 Uhr früh haut er alle aus den Betten raus. So, jetzt kommen hier die Sessel. Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde es cool, dass das so oder so nutzbar ist, aber es ist beides nicht sehr praktisch für die Fahrweise von Ernie. Ist einfach so.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja, das Witzige bei dem Bus ist ja, dass Ernie zwar fährt, aber nie wirklich besonders lang, weil er springt ja auch immer. Zum Beispiel, sobald jemand den fahrenden Ritter ruft, springt der Bus zu diesem Ort, sammelt die Person ein und springt dann wieder zurück und fährt halt weiter.
Ja.
Also es ist eine Mischung aus apparieren, disapparieren und halt fahren.
Ja, genau.
Dann habe ich mich gefragt, warum gibt es überhaupt Betten? Fährst du denn wirklich so lang mit diesem Bus, dass sich das Schlafen lohnt? Also ich meine, gut, da schlafen Leute, das wissen wir, aber es macht gar keinen Sinn, weil der springt ja von der einen Location zur nächsten. Also ich habe eine Theorie gelesen, dass der Bus, der nennt sich ja für notgeratene Zauberer und Hexen. Wie bist du denn in Not geraten? Also einmal benutzen die später den Bus ja auch, um irgendwie nach Hogwarts damit zu kommen, also nach Hogsmeade.
Ja.
Die sind ja nicht notgestrandet.
Nee, sind die auch
nicht. Aber was ist denn, wenn der Bus eigentlich für obdachlose Zauberer gedacht war?
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Deswegen kann man da nämlich schlafen und auch Zahnbürsten kaufen.
Ja.
Aber dann ist es auch irgendwie ganz schön teuer. Und vor allem bei so einer wilden Fahrt, also ich könnte da nicht schlafen. Und da würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich da mitfahre. Da gibt es ja diese Madame Marsh, ja? Die fährt da ja offenbar regelmäßig mit.
Ja, die hat Stabungen.
Da habe ich mir noch gedacht, vielleicht ist das ja so eine notgestrandete Echse.
Ja.
Ja, aber die kotzt da jedes Mal drin. Also da würde ich eigentlich auch nicht mit einsteigen. Gibt es da nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Also das finde ich irgendwie schwierig.
Ja, das
aber
stimmt.
Irgendwie muss dieser Name ja auch schon irgendwie dafür stehen, weil es scheint ja irgendwie nicht ein normales Transportmittel zu sein.
Nee.
Aber dafür wäre es schon auch echt teuer. Also ich weiß auch nicht.
Ja, es ist
ich bin
nicht
sehr skeptisch, so optimal, was dieses Konzept des fahrenden Ritters angeht.
Also theoretisch müsste es schon, es müsste subventioniert sein vom Zaubereiministerium, dass Leute, die wirklich notgestrandet sind, da dann unterkommen können. Weißt du, wenn du zum Beispiel wirst von deiner Frau aus dem Haus geworfen, weil die keinen Bock mehr auf dich hat oder so. Naja, und wo willst du denn hin?
Ja, oder du kannst halt nicht apparieren. Ja, dann finde ich, das ist ja ein gutes Konzept zu sagen, naja gut, wir haben einen Bus und wir sammeln jeden ein und apparieren und disapparieren an Ort und Stelle.
Ja.
Ja, aber dann brauchst du erstens gar nicht fahren. Vor allem Ernie sollte auch einfach gar nicht fahren. Und dann brauchst du da auch keine Betten. Dann würden die Sessel reichen.
Aber ich habe auch eine Frage. Und zwar bist du ja auch eine in Not gestrandete Hexe oder Zauberer, wenn du deinen Zauberstab verlierst. Das ist ja der Schlimmste.
Mhm.
Ja, da kannst du den nicht rufen. Das heißt, im Falle deines vom Verlust deines Zauberstabs, ja, da kannst du mal schön zu Fuß gehen.
Ja.
Es ist doof. Du kannst ja versuchen, einen Stock rauszuhalten und zu gucken, ob es geht, aber
wenn du notgestrandet bist, zum Beispiel, weil, keine Ahnung, stell dir vor, jemand hat dich ausgeraubt oder so. Du kannst auch nicht damit fahren, weil du hast ja keinen Sickel. Du kannst das ja gar nicht zahlen.
Und was ist, wenn du betrunken nicht mehr apparieren kannst, aus dem tropfenden Kessel kommst und dann deinen Zauberstab raushältst, kann er dich betrunken aufnehmen und du kannst noch im fahrenden Ritter auskatern. Bei einer heißen Schokolade, Wärmflasche und Zahnbürste deiner Mann.
Nee, der kotzt dir erst recht, das kann ich dir aber sagen.
Ja, du kannst dich mit Madame Marsh zusammentun, das ist nicht so schlimm.
Ja. Also ich finde das alles, also das Konzept ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen da draußen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, wieso der fahrende Ritter so ist, wie er ist. Ich meine, ich lieb's, ja. Ich habe das auch vor dieser Recherche nie hinterfragt, warum da Betten drin sind.
Das stimmt,
aber jetzt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir, das ist eigentlich völliger Quatsch.
Ja, aber ich mag, also am fahrenden Ritter selbst, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal irgendwo, ach so, doch, habe ich hier aufgeschrieben. Der fahrende Ritter ist praktisch, ja, ist er.
Mhm.
Und mir gefällt daran einfach, dass er so durch und durch magisch ist. Das ist halt wieder Magie. Das ist halt Wizarding World. Und
ja,
es machen ja viele Sachen.
Ich bin totaler Fan davon.
Es machen ja nicht so viele Dinge immer so Sinn in der Wizarding World. Wir kritisieren ja
das
schon sehr viel. Ich finde, der fahrende Ritter ist eins unserer kleineren Probleme, die wir in der Wizarding World finden, würde ich sagen.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich zu Harrys erster Begegnung mit Stan kommen, oder?
Mit Stanny Boy.
Weil Harry ruft ja mehr oder weniger unabsichtlich den fahrenden Ritter, als er von den Dursleys abhaut, nachdem er Tante March, nee, Magda, aufgeblasen hat. Und weil er hinfällt, ruft er aus Versehen eben den fahrenden Ritter und der erscheint natürlich mit Stan als Schaffner.
Ja, der Bus bleibt mit quietschenden Reifen sofort vor Harry stehen und Stan steigt auch sofort aus und dann beginnt auch sofort die Begrüßungsformel, die rattert er so runter, stockt dann aber, als er bemerkt, dass Harry auf dem Boden sitzt und er fragt Harry, wieso er denn am Boden sitzt und Harry erklärt, dass er hingefallen ist und Stan, das hatten wir ja schon vorhin gesagt, wozu bist du hingefallen? Das ist ja auch eine ganz bescheuerte Frage eigentlich, aber okay. Harry ist etwas genervt davon und sagt nur sowas, ja, es war keine Absicht. Und dann ist das für Stan auch schon gegessen, da interessiert er sich schon nicht mehr für Harrys Probleme.
Ja, aber er kichert auch ein bisschen darüber, also es bringt ihn schon aus dem Konzept.
Findet er auch schon lustig. Ne?
Normalerweise macht er da seine Leier und labert da seinen Text runter.
Willkommen.
Und jetzt ist er komplett rausgekommen.
Naja. Stan fällt dann die Narbe auf Harrys Stirn sofort auf und er fragt auch danach. Also er ist dann sehr neugierig.
Ja, er nimmt kein Blatt vor den Mund.
Nee. Und Harry weicht ihm auch sofort aus und antwortet, dass das nichts ist und legt so seine Ponyfransen darüber. Und dann fragt Stan Harry nach seinem Namen und Harry lügt natürlich sofort, weil er gibt an, Neville Longbottom zu sein. Und das stellt Stan dann aber nicht weiter in Frage.
Ja, und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil er hat ja irgendwo eine Narbe gesehen, sonst hätte er ihn ja auch nicht drauf angesprochen. Ja, also,
was das ist.
Entweder hat er diese Verknüpfung wirklich nicht gemacht, weil er einfach so naiv ist und das Harry abkauft, dass es ja Neville ist. Oder er hat es halt einfach wirklich nicht gereilt. Weil ich glaube schon, dass er so ungeniert und direkt wäre, nochmal was zu sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber offenbar hat er es nicht. Er hat es einfach geschluckt.
Ja. Harry war einfach so ein überzeugender Neville, dass der auch in die Schauspielgruppe gehen sollte. In Hogwarts.
Ja, ich glaube auch.
Stan klärt dann Harry noch über die Preise des wahren Ritters auf. Wir wissen gar nicht, was Harry, welches Programm der da nimmt. Eins, zwei
oder
drei?
Doch, der bekommt später noch eine heiße Schokolade.
Ah ja, also hat er zwei genommen für 13 ja. Sickel, die Fahrt
genau.
Und die heiße Schokolade. Auf die Wärmflasche hat er verzichtet.
Ja, die Zahnbürste auch.
Und genau, dann geht ja die Fahrt auch schon los. Stan weist Harry ein Bett zu und ich finde es so lustig, weil hinten im Bus nuschelt so ein kleiner Zauberer vor sich hin. Der hat auch eine Nachtmütze auf, also der hat sich's richtig gemütlich gemacht.
Der bleibt länger.
Der sagt, nicht jetzt, danke, ich pökel gerade ein paar Schnecken und dreht sich um und schläft weiter. Der hat also geträumt, dass er Schnecken pökelt.
Super, was ist eigentlich Schneckenpökeln?
Ja, also in Salz einlegen, oder? Pökeln ist doch so in Salz einlegen, oder?
Das machen die nicht ernsthaft, oder?
Na, ich hoffe nicht. Ich glaube, der hat das nur geträumt.
Ja, das ist so was Zaubertrankmäßiges.
Das ist ekelhaft.
Das ist ja schrecklich.
Ja. Und dann macht Stan Harry und Ernie bekannt, weil das ist ja der Fahrer. Mhm.
Genau. Ernie ist ein älterer Zauberer mit dicken Brillengläsern. Und während der Fahrt sitzen die beiden auch nebeneinander. Das ist ein bisschen anders als im Film, da ist er ja so getrennt, der Ernie, mit dieser Scheibe.
Genau.
Finde ich auch übrigens richtig schade, also eigentlich finde ich es gut. Es gibt ja diese Schrumpfköpfe im dritten Teil und die hat sich J.K. nicht ausgedacht, sondern die wurden vom Film dazu interpretiert. Finde ich auch klasse, diese Schrumpfköpfe. Die gibt es im Buch aber nicht. Und wie du schon gesagt hast, ist diese Beschleunigung von Ernie immer so stark, dass man eigentlich überhaupt nicht stehen kann. Im Film kann Stan das aber ganz gut. Der liest ja entspannt im Stehen die Zeitung, während Harry da rumfliegt. Das finde ich ja auch ganz witzig. Und ja, mit einem Knall springt der fahrende Ritter dann auch auf eine andere Straße. Jetzt erstmal dahin, wo sie quasi waren, bevor Harry sie gerufen hat. Und das ist anscheinend irgendwo in Wales.
Genau. Und da müssen sie dann auch einmal anhalten, um Madame Marsh rauszulassen. Die ist schon ziemlich grün im Gesicht. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, die muss ich öfter mal übergeben. Und ich glaube, es ist kurz davor. Und genau.
Nee, man hört das Platschen.
Ach ja, stimmt.
Also Stan muss nach oben gehen. Die Madame Marsh wohnt oben offenbar in einem Bett.
Wohnt.
Und ich nenne das Wohnen.
Weil sie so oft
und, hat. Genau. Und ja, man hört so ein Platschen und mehrere Zauberer, die sich ekeln. Und dann ist Stan aber auch so richtig unfreundlich mehr oder weniger und schmeißt so ihren Koffer einfach aus der Tür. Also so richtig freundlich ist er auch nicht.
Ja, vielleicht, weil er es auch wegmachen muss. Er ist quasi der Filch des fahrenden Ritters.
Ja, vielleicht, ja. Harry interessiert es natürlich, warum die Muggel den Bus eigentlich nicht hören oder sehen. Und Stan reagiert ziemlich verächtlich darauf und sagt, dass sie nicht richtig hingucken würden und auch nicht richtig hinhören, weil sie sowieso gar nichts merken würden. Also er ist da sehr, sehr abfällig gegenüber Muggeln.
Vielleicht mag er keine Muggel, was gemein wäre.
Ja.
Während der Fahrt sprechen sie dann ja über Sirius Black, weil Stan im Tagespropheten liest.
Ja, der hat so richtig süß seine Zunge aus dem Mund hängen, so wenn man so richtig konzentriert ist.
Oh, sweet. Weil Sirius ist ja auch auf dem Tagespropheten abgebildet. Stan erklärt dann, dass Sirius ein Anhänger von Du weißt schon wem ist und vor Jahren 13 Menschen mit dem Fluch getötet hat. Wir kennen die Geschichte. Und Stan hat da schon ziemlich Angst vor Sirius und seinen Taten. Das bemerkt man. Und er hat sogar noch mehr Angst, als Harry dann einfach Voldemorts Namen ausspricht. Harry kennt da ja keine Grenzen. Und Harry beschreibt es so, dass sogar die Pickel weiß werden in Stans Gesicht. Und was Stan dann auch macht, was ich kurz ein bisschen putzig finde, ne? Weil er sagt, er gibt dann zu, dass sein Herz ganz doll pocht. Das fand ich irgendwie putzig. Ein bisschen,
oh, ja, und er hat eine matte Stimme. Also es hat ihn wirklich richtig
aus dem Konzept gebracht. Weil Harry kann ja in solchen Situationen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass Harry sofort checkt, was los ist. Er sagt dann du weißt schon wen. Aber ich glaube, für Harry ist es so normal, Voldemort zu sagen. Und für Stan ist es so unnormal, Voldemort zu sagen. Das ist zwei Welten. Fand ich doch ein bisschen putzig, den Stan in diesem Moment.
Ja, voll. Stan erzählt Harry dann die ganze Geschichte, wie Sirius gefasst wurde auf der Straße, nachdem er alles in die Luft gesprengt hat. Und er kennt sich mit den Details richtig gut aus. Also dabei ist das ja zu einer Zeit passiert, wo Stan selbst noch sehr jung war. Und offenbar ist er aber dennoch bestens informiert. Er interessiert sich ja auch für die ganzen Gerüchte und den ganzen Gossip, der so kuriert. Und tratscht das dann ja auch gerne an alle weiter. Das finde ich auch sehr spannend.
Ja, deshalb habe ich mir nämlich gedacht, dass er bestimmt auch noch alte Tagespropheten-Ausgaben und so gelesen hat von früher. Ich glaube, das interessiert, also sowas interessiert ihn, glaube ich, schon sehr. Ist vielleicht so ein bisschen wie so True Crime Podcasts für Wizarding World in den 90ern. Das habe ich mir gedacht, dass er vielleicht so ein bisschen selber einfach, wenn ihm sowas in die Hände gekommen ist, dass er sich das so einfach durchgelesen hat, weil ich finde, er weiß schon sehr viel. Auch was mit den Muggeln waren und wer da war und in welcher Abfolge das war. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass durch die Gespräche im Fahrenden Ritter, über solche Ereignisse spricht man bestimmt hin und wieder mal, dass er sich da quasi alle Infos so rangeklaubt hat mit der Zeit. Und jetzt kennt er sich einfach richtig gut aus.
Ja.
Also er ist schon ein bisschen sensationsgeil.
Ja, und ich finde es spannend, weil wir hatten ja gesagt, dass er jetzt eher aus einer bildungsfernen Familie kommt.
Mhm.
Und ich finde, da passt dieses Zeitungslesen irgendwie gar nicht so rein. Und wenn du jetzt auch sagst, ja, der hat da vielleicht recherchiert nach alten Zeitungsartikeln,
ja, stimmt,
das
auch.
Passt für mich irgendwie so gar nicht in diese Schiene. Ich hatte noch überlegt, vielleicht war er in seiner Familie, vielleicht von einem dieser Typen, von der Mutter oder so, oder die Mutter selbst, keine Ahnung. Vielleicht herrschte da ja schon irgendwie so eine bestimmte Bewunderung, würde ich jetzt nicht sagen, aber
Anerkennung?
Das hat die irgendwie interessiert oder schockiert oder so. Mhm. Und da wurde vielleicht schon, als Stan kleiner war, viel drüber gesprochen.
Ja.
Und als das jetzt halt wieder alles aufkam, hat er sich halt eben noch mal mehr damit beschäftigt und vielleicht ja auch noch mal ausgefragt, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, er lauscht auch einfach vielen Gesprächen.
Ja.
Er kriegt im Bus natürlich auch immer sehr viel mit. Und der kommt ja offenbar auch mit jedem ins Gespräch. Also der hat ja keine Probleme da, mit Harry die ganze Fahrt zu quatschen. Ich glaube, da kommst du auch einfach an viele Informationen ran.
Denke ich auch.
Stan überlegt ja auch noch, wie es sein kann, dass es noch nie jemand geschafft hat, aus Azkaban auszubrechen. Aber Ernie will dann das Thema wechseln, weil er einfach nicht über die Mentoren nachdenken möchte. Und dann fällt nämlich Stan plötzlich ein, dass Harry ja auch noch für eine heiße Schokolade bezahlt hat. Aber er schüttet einfach alles aus Versehen über Harrys Kopfkissen, als der Bus gerade wieder mehrere Kilometer überspringt. Also es ist
schade.
Harry dann auch nicht gegönnt, dass er die trinken kann.
Nee.
Harry ist übrigens der letzte Passagier. Ja? Also offenbar hat danach auch niemand mehr den fahrenden Ritter gerufen. Und dann hält der Bus auch für ihn in der Winkelgasse am Tropfenden Kessel an. Und Harry bedankt sich. Aber Stan hört gar nicht so richtig hin, denn er hat Fudge erkannt, der vor dem Tropfenden Kessel auf Harry wartet.
Fudge ruft Harry dann ja bei seinem Namen und das überhört natürlich auch Stan nicht. Der hat natürlich die ganze Zeit gedacht, dass er Neville Longbottom vor sich gehabt hätte. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist nämlich Harry und da flippt Stan ja irgendwie total aus. Er ruft dann so, Wahnsinn, und Ernie, komm mal her. Und irgendwie ist er da total begeistert. Er sagt dann noch, ich hab's doch gewusst. Und dann denke ich mir so, hä?
So,
ich glaube nicht, dass du das gewusst hast. Und auch Ernie hat's nicht gewusst. Also ihr dachtet, ihr würdet Neville durch die Gegend fahren.
Das ist immer das, was man im Nachhinein sagt. Wollte ich gerade sagen.
Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich war mir nicht sicher. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Ich frage mich auch, was muss Ernie dann denken? Also
ich glaube, Ernie denkt gar nicht viel. Aber ich finde es ja auch herrlich, weil Stan trotzdem nach wie vor zu Harry Neville sagt. Weil er sagt dann so, hey, warum hast du uns das nicht verraten, Neville?
Ja, genau.
Und dann ruft er ihm am Ende, nachdem er ihm den Koffer dann rausgetragen hat, auch noch Ciao, Neville hinterher. Also er kann es dann aber auch nicht lassen. Also auch da merkt man wieder, so richtig viel drin ist da in der Birne auch nicht. Nee,
leider nicht. Das nächste Mal trifft Harry bei der Quidditch-Weltmeisterschaft 1994 auf Stan. Ich habe mich gefragt, warum ist Stan bei der Quidditch-Weltmeisterschaft? Vielleicht ist er ein
Riesen-Fan. Ja, wie hat der Karten bekommen?
Fan. Oder er hat halt auch Besucher dahin gefahren. Also er und Ernie.
Wie so, du meinst wie so ein Touri-Bus und dann stellen die sich dann da irgendwo auf dem Parkplatz und warten auf den nächsten Tag, wenn die wieder abreisen. Nee,
vielleicht wurden die auch einfach gerufen, weil wenn du vielleicht deinen Portschlüssel oder irgendwas verpasst hast, bist du ja in Not, um zur Quidditch-Weltmeisterschaft zu kommen. Du hältst deinen Zauberstab raus und dann müssen die kommen. Also ich glaube, es ist jetzt keine hieb- und stichfeste Theorie, dass der da Besucher hin und her gefahren hat, aber vielleicht schon, vielleicht nicht.
Ja, auf jeden Fall hatte er, glaube ich, keine Tickets, weil die sind sehr teuer. Also entweder er ist wirklich so ein krasser Quidditch-Ultra, dass er irgendwie monatelang dafür gespart hat. Das kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen. Und dann hatte ich aber eine witzige Idee, weil das haben wir tatsächlich früher auch gemacht, also das war nicht meine aktive Entscheidung. Ich weiß nicht, warum ich so tue, als hätte ich das entschieden. Okay. Mit meinen Eltern und Freunden von meinen Eltern haben wir uns voll oft bei Konzerten davor gesetzt und einfach zugehört und hatten aber keine Tickets.
Ah ja.
Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass er vielleicht einfach hingereist ist mit Leuten und es gab bestimmt viele, die da kein Geld für hatten, aber Ludo hat das ja alles schön laut für alle immer beschrieben. Auch sehr unterhaltsam und vielleicht saßen die einfach vor dem Stadion und haben da ein bisschen was getrunken, ein bisschen gechillt und haben sich halt quasi das Quidditch-Spiel wie im Radio als Live-Ticker angehört.
Das könnte auch sein.
Das lässt er sich ja nicht entgehen, da kann man ja viel Gossip erfahren. Ne?
Hat er gerade einen freien Abend. Stan ist auf jeden Fall lang genug da, um dann noch Zeuge von dem Aufmarsch der Todesser Zeuge zu werden. Die überrennen ja den Zeltplatz und im Wald trifft er auch eine Vila. Die frage ich mich, also wie ist, und da sind ja auch Kobolde, wie ist das zustande gekommen? Sind die alle quer durcheinander gerannt und plötzlich waren da Kobolde und Lila? Oder hat er da vielleicht Deals gemacht mit Kobolden? Oder?
Ja, die haben ja vor allem jetzt auch nicht so eine krasse Reaktion. Also es ist ja nicht so, als hätten die Angst oder sowas. Ne?
Nee, eben.
Und deswegen habe ich mich gefragt, haben sie das wirklich mitbekommen? Weil wenn er da gar nicht schläft im herkömmlichen Sinne und da kein Zelt hat, weil das ist ja sehr teuer, vielleicht hatte er vor, so im Wald so sneaky zu übernachten irgendwie, sich da irgendwo auf ein Feld oder auf einen Weg zu legen oder so. Und die ganzen Leute sind ja nur per Zufall da, weil die eben fliehen oder sich da verstecken. Und vielleicht hat Stan das vom Campingplatz gar nicht richtig mitbekommen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, okay.
Weil wir wissen ja, dass Ludo Bagman taucht ja auch irgendwann im Wald auf und hat auch nichts mitbekommen.
Okay. Ja, aber das dunkle Mal siehst du auch trotzdem.
Wenn du tief im Wald bist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das die ganze Zeit sehen.
Also in meinem Leben haben sie das trotzdem mit. Stimmt. Warte,
okay.
Aber du hast recht, die sind nicht so aufgescheucht, wenn die da so zusammenstehen. Es ist ja auch so, dass in der Nähe von Vilas Männer ja zu Übertreibungen neigen, um sich besser darzustellen, als sie eigentlich sind. Und Stan gibt ja dann damit an, dass er demnächst zum jüngsten Zaubereiminister aller Zeiten ernannt wird. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch.
Mhm.
Und das weiß auch jeder. Das ist so sein Versuch, die Vila zu überzeugen.
Ja, ich finde es herrlich, weil auch hier stehen wieder Stans Pickel im Vordergrund. An denen erkennt Harry ihn nämlich. So als wäre Stan der Einzige, der Pickel hat.
Ja, tja.
Auch 96 ist Stan nach wie vor Schaffner im fahrenden Ritter, denn das Trio nimmt den Bus, um nach Hogsmeade zu kommen, nachdem sie Weihnachten im Grimmauld Place verbracht haben. Tonks wirkt Stan ab, als er sich und den Bus vorstellen will und sie und Lupin begleiten das Trio aus Sicherheitsgründen und daher ist Tonks auch nicht so begeistert, als Stan diesmal Harry natürlich erkennt und seinen Namen laut ausruft, weil ja eigentlich dann die ganze Tarnung ja auch irgendwie dahin ist. Stan kann es natürlich nicht lassen und fragt Harry frei heraus, wie es nun irgendwie ist bei ihm und ob alles klar bei ihm sei. Denn er hat Harrys Name natürlich auch im Tagespropheten gelesen, den ganzen Sommer über. Stan findet, dass das alles nicht besonders nett war und er sagt auch, er habe gedacht, dass Harry ihm nicht wie ein Knallkopf vorgekommen ist. Da habe ich mir aber gedacht, ich glaube, da erzählt er auch jedem das, was er hören will. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er mit Madame Marsh da ordentlich abgelästert hat und gesagt hat, doch, vor ein paar Jahren war der hier bei uns im Bus und der ist ein richtiger Knallkopf, der wusste nämlich nicht mal, wie er heißt. Also, ja, dass genau. er da so die Tatsachen ja. verdreht. So könnte ich mir nämlich eigentlich auch vorstellen.
Das denke ich nämlich auch. Ernie fährt natürlich wieder von links nach rechts und oben nach unten und das alles durcheinander und die ganzen Sitzgruppen, die fliegen immer durcheinander. Und dabei verteilt sich auch ein Einkauf von einem Passagier, bestehend aus Froschleich, irgendwie so Schaben, Küchenschaben und Vanillekeksen. Und das ist sehr ekelhaft, findet Harry.
Gute Kombi.
Also, auch komisch, ne? Wo, also, waren das drei verschiedene Läden oder zwei oder ein Laden, wo du neben Froschleich und Vanillekekse kaufen kannst? Ja, also es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist sehr aufwendig, diesen Bus instand zu halten mit diesen ganzen rumfliegenden Möbelteilen. Also,
und vor allem, wie oft nicht. Du da Sachen aufwischen musst, ob das jetzt Kotze ist oder verschüttete Sachen oder verschüttete heiße Schokolade oder was weiß ich.
Alles eigentlich.
Machen die das einfach aus Belustigung, dass die so sagen, hey, aber irgendwie ist lustig, wenn die Leute da rumfliegen? Weil das könnte man mit Zauberei eigentlich so leicht fixen, das Problem.
Total.
Ich glaube, die machen das wirklich, weil sie es witzig finden.
Ich glaube auch, dass sie das lustig finden. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja aber auch so, dass Tonks ja einen Aufpreis bezahlt hat, eine Sonderzahlung, sodass sie bevorzugt rausgeworfen werden.
Mhm.
Allerdings müssen sie zuerst Madame Marsh absetzen, weil die muss sich wieder übergeben und die ist jetzt zuerst dran. Also da können wir jetzt nicht nur eine Runde mit Madame Marsh fahren.
Da kann Tonks so viel zahlen, wie sie will. Neben Madame Marsh hat sie einfach keine Schnitte.
Stan ist auf jeden Fall kein Fan von Tonks. Er bezeichnet sie als Frau mit Haaren auf den Zähnen.
Ja, das passt auch eigentlich gar nicht zu Tonks. Aber ich glaube, die ist einfach super angespannt, weil sie da den Auftrag hat, Harry und das Trio zu schützen und Stan da einfach rumposaunt, wer sie sind.
Naja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass Tonks und Lupin beide nicht so viel Bock haben auf so eine Achterbahnfahrt, ungesichert.
Ja, stell dir mal vor, die sagen so, ja, also euer Auftrag ist jetzt, Harry, Ron und Hermine sicher nach Hogwarts zu bringen. Und dann wird Harry aber irgendwie von so einem vorbeifliegenden Sessel getroffen und ausgenockt. Ja. So, ja, blöd gelaufen, Auftrag nicht erfüllt, ne?
Ja, vorbei. Entlassen.
Ja, genau.
Orden aufgelöst. im Herbst 96 wird Stan dann in seiner Wohnung in Clapham festgenommen, denn er wird ja verdächtigt, ein Todesser zu sein. Und das Trio liest darüber in der Zeitung und unterhält sich auch darüber. Sie gehen ja alle drei irgendwie nicht davon aus, dass Stan wirklich ein Todesser ist. Und Ron vermutet, dass er vielleicht unter dem Imperius-Fluch liegt. Hermine erklärt aber, dass das ja eigentlich nicht stimmen kann. Denn wenn er wirklich unter dem Imperius gestanden hätte, hätte er vermutlich nicht alle Pläne in einem Pub ausgeplaudert, sodass ihm überhaupt auf die Schliche gekommen wurde. Also schlussfolgert Ron, dass Stan einfach wieder mal mit irgendwas angegeben hat und so getan hatte, als ob er mehr wüsste, was er eigentlich nicht tut, und hat sich eben damit zur Zielscheibe gemacht.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Wir wissen halt eben nicht genau, was da Wahres dran ist, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Erstens kann es sein, dass Stan einfach verhaftet wurde, weil Scrimgeour eben in diesem Aktionismus ist und einfach, er will einfach irgendwelche Leute verhaften.
Ja.
Und vielleicht hat Stan kein Verhör bekommen.
Sicher nicht.
Und er hat ja aber das erzählt. So, das ist ja ein Fakt. Und irgendwoher muss das ja kommen. Dann frage ich mich erstens, was für Freunde hat er, dass er das erzählen muss, um anzugeben? Dann scheint er ja schon irgendwie in falschen Kreisen irgendwie angekommen zu sein.
Ja.
Weil damit willst du auch keine Wila rumkriegen, außer das ist eine Todesser-Wila, habe ich aber auch noch nie was von gehört. Oder er ist halt wirklich einfach extrem naiv, lässt sich leicht manipulieren und ist da irgendwie in eine falsche Bahn geraten.
Ja.
Ich meine, klar, das, was er erzählt hat, wird nicht stimmen, weil er erzählt ja irgendwie, dass er Insiderwissen über die Pläne der Todesser hat.
Ja.
Aber dass da irgendwie indirekt was dran sein kann, weil er vielleicht mit Todessern verkehrt, ja, das könnte ja durchaus sein.
Ja, da habe ich noch kurz, grätsche ich mal kurz hier rein. Ich habe nämlich, weil in meiner Theorie war es ja so, dass Dan auf dem Zeltplatz die Aktion von den Todessern mitbekommen hat.
Ja.
Und da habe ich mich nämlich einen Moment lang gefragt, ob Stan vielleicht auch ein wenig fasziniert davon gewesen ist.
Ja, so wie er fasziniert von Sirius Black war.
Genau, weil die Todesser zeigen ja auf dem Zeltplatz auf brutale Art und Weise ihre Macht und auch Überlegenheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass so verlorene Seelen, wie Stan ja doch irgendwie eine zu sein scheint, so etwas vielleicht beeindruckend finden können. Er ist ja auch leicht zu beeindrucken, glaube ich. Braucht es nicht viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn das, was die Todesser gemacht haben, natürlich absolut moralisch verwerflich ist und sie aber bei Stan vielleicht ein wenig in positiver Erinnerung geblieben sind, eben weil sie diesen Aufmarsch hatten, weil sie so viel Macht demonstriert haben, weil sie ja eindeutig in dieser Situation die Stärkeren waren und er ja tendenziell nicht so der Typ dafür ist, so stark zu sein. Und ich weiß nicht, könnt ihr mir vorstellen, weil er ja auch so mit sich selbst vielleicht nicht so im Reinen ist und nicht so viel auf sich Acht gibt, ich mir vorstellen kann, dass er so moralisch sich auch hin und wieder so in der Grauzone befindet, dass er da dann vielleicht so ein bisschen, die so ein bisschen romantisiert hat.
Ja, ich glaube, es ist so eine Faszination, die aber auch mit Angst daherkommt, weil wir wissen ja, dass er eigentlich Angst hat oder dass er das beängstigend findet, so was Sirius Black fähig ist.
Ja.
Und dass er ja auch sehr große Angst hat vor Voldemort, das steht ja eigentlich gar nicht zur Debatte.
Ja.
Aber ich glaube eben vielleicht, und jetzt, dann spinnen wir wieder sehr rum, aber nehmen wir mal an, er ist irgendwie, wie du gesagt hast, von einem Stiefvater oder von einem Partner oder womöglich seinem eigenen Vater irgendwie ja auch vielleicht geschlagen worden oder schlecht behandelt worden oder zumindest immer runtergemocht worden. Vielleicht wurde er ja auch gemobbt irgendwann und er hat einfach immer, wurde auf ihm rumgetreten und er war immer irgendwie so der schwächere Part. Und jetzt merkt er eben, vielleicht, wenn er die Seite wechselt, ist er aber auf der stärkeren Seite und hat Macht und kann da irgendwie was bewirken und so. Ja. Und ohne, dass er wirklich über Konsequenzen nachdenkt. Weil ich glaube nicht, dass er checkt, was das bedeutet.
Nee.
Aber ich glaube schon, dass er davon fasziniert ist und dass er sich davon anstecken lässt. Und ich meine, wir sind nun mal jetzt in einer Zeit, wo viele wieder so Mitläufer sind, wo viele versuchen, Anhänger zu sein oder wo viele laut rumposaunen, dass sie die Werte teilen, weil sie damit denken, sie sind auf der sicheren Seite.
Ja.
Ja, und ich glaube, dazu gehört er auch.
Das denke ich auch. Ich glaube, es ist nicht so abwegig. Ich könnte mir vorstellen, dass er niemals zu Voldemort gehen würde und sagen würde, ich möchte hier einer deiner treuen Diener werden, sondern so im Sinne von, wenn irgendeiner ein gutes Angebot macht, hier kannst du dich bei uns einschreiben, wir sind hier eine tolle Truppe, wir sind die Todesser. Dass er sich davon vielleicht hat blenden lassen, weil es geht ja keiner, der gerade Gefolgsleute sucht, wie die Todesser das ja machen, geht dahin und erzählt denen, wie kacke das eigentlich ist, sondern kriegst ja nur die guten Sachen gesagt und die wissen ja wahrscheinlich auch, wie sie ihn abholen können.
Ja, und dass er mit todessernahen Leuten chillt, das lässt sich nicht bestreiten, weil warum sollte er das eben sonst erzählen? Das macht ja keinen Sinn. Du gibst ja nicht vor Leuten an, die Angst vor Todessern und Voldemort haben. Also das ergibt einfach keinen Sinn.
Nee, genau. Ja.
Ich habe mich dann auch gefragt, wieso interessiert es Harry eigentlich so? Also das ist ja der Grund, warum Harry dann sagt, er möchte nicht mit Scrimgeour zusammenarbeiten, weil Scrimgeour eben einfach Stan Shunpike verhaftet hat.
Ja.
Er findet eben diese Vorhergehensweise von Scrimgeour falsch. Das mag ja auch sein. Das ist ja sehr rabiat, vor allem dafür, dass Stan nur geprahlt hat mit etwas und nicht bei einer wirklichen Straftat erwischt wurde.
Ja.
Weil er kommt ja nach Azkaban. Einfach so, offenbar ohne Verhör. Das wissen wir nicht so genau. Das Ministerium hat ja auch irgendwie keinerlei richtige Beweise, dass Stan zu dieser Zeit dunkle Machenschaften treibt.
Ja.
Also ich vermute nicht, dass er ein dunkles Mal hat, sondern
der
hat einfach was erzählt und wurde deswegen eingebuchtet.
Ja, genau.
Und das ist natürlich irgendwo falsch. Aber dennoch finde ich es eben nicht unwahrscheinlich. Und dann frage ich mich halt immer, warum meint Harry, dass er Stan so gut kennt, dass er das einschätzen kann. Also ich meine, der ist jetzt zweimal mit Stan gefahren, hat ihn einmal von Weitem gesehen und denkt jetzt aber irgendwie, er kennt Stan besser als die Fakten des Ministeriums. Und das lässt ihn ja auch irgendwo gar nicht mehr los.
Ja, stimmt.
Das kann er ja ungerecht finden, das verstehe ich auch, dass man sagt, boah krass, jetzt wurde da schon wieder jemand eingebuchtet ohne Verhör, wer weiß, vielleicht ist er unschuldig, vielleicht nicht. Alles schön und gut, aber du sprichst dann mit einem Minister darüber, wieso dieser junge Mann festgehalten wurde. Und Scrimgeour weiß auch noch, wen Harry meint, als Harry ihn nach Stan fragt. Wo ich mir so denke, kennt Scrimgeour jetzt jeden Gefangenen in Azkaban? Also da machen die wirklich wenig Fortschritte, wenn das der einzige Erfolg war, den sie eingebuchtet haben. So. Aber da, also irgendwie macht es für mich keinen Sinn, dass das so einen großen Stellenwert hat in diesem Buch.
Das stimmt. Das ist nicht ganz schlüssig tatsächlich, weil Stan ja auch danach keine größere Rolle bekommt. Weder als Todesser noch auf der guten Seite.
Ja, wobei.
Er ist ja gut, aber es ist ja jetzt nicht es ist ja keine Rolle, die irgendwie eine Schlüsselfigur ist.
Ja, aber es ist schon witzig. Also im dritten Teil denken wir ja, ist der meiste Part und auch alles, was jetzt nach dem dritten Teil passiert, kommt ja im Film auch gar nicht mehr vor. Aber ja, ja. Im Buch gibt es ihn noch im vierten, im fünften und im siebten Teil. Also er kommt eigentlich fast in jedem Buch noch mal vor.
Im vierten, fünften, sechsten, siebten.
Nee, im sechsten nicht, oder?
Ja, da sprechen sie halt über ihn, weil er da eingebuchtet wird.
Stimmt.
Da ist er ja in Azkaban.
Ach, stimmt. Ja, dann kommt er im sechsten auch vor. Dann kommt er in jedem Buch vor, ab dem dritten Teil.
Ja, aber es ist ja keine Geschichte, die jetzt...
Keine tragende Rolle. Ja, aber warum ist dieser Schaffner in diesem Bus so wichtig? Weißt du, wie ich meine?
Vielleicht hat J.K. versucht, für den siebten Teil Stan nochmal eine gute Rolle zu geben und hat das auch am Anfang probiert. Wir werden es gleich nochmal kurz hören. Und danach sind ihr die Ideen mit Stan ausgegangen.
Ja, vielleicht.
Also du kannst... Wir kriegen ja nie einen Abschluss zu Stan.
Nee. Aber er spukt in Harrys Kopf rum.
Ja, also er ist in der Nähe von Harry. Harry, es lässt ihn nicht los. ich weiß es nicht genau, was da Harrys Gedanken sind. Und es ist ja auch so, dass nicht mal Dumbledore daran glaubt, dass Stan ein Todesser ist. Denn Dumbledore legt sogar ein gutes Wort für Stan bei Scrimgeour ein. Aber auch das fruchtet ja nicht. Nicht mal Dumbledore kann da seine Macht ausspielen. Das ist schon ziemlich crazy. Warum mischt sich Dumbledore ein?
Ja, und da denke ich mir so, natürlich ist Stan kein Todesser, weil sonst hätte er ein dunkles Mal.
Ja,
so,
genau.
Und ich glaube auch nicht, dass Stan so essentiell wichtig wäre, dass er ein Todesser ist. Aber es gibt ja nicht nur Todesser und gute Menschen, sondern es gibt halt Todesser und weitere Gefolgsleute von Voldemort und so welche wie die Greifer oder so. Ja. Das sind ja verschiedene Rollen, sage ich mal, in Voldemorts System. Und keiner sagt, also doch, das Ministerium behauptet das. Aber ich sage jetzt ja nicht, der ist auf jeden Fall ein Todesser, sondern ich würde sagen, der ist todessernah. So, der hat Freunde, die das unterstützen, die das cool finden, die vielleicht auch so kleinere Aufträge von Todessern annehmen oder so, die nicht direkt mit Voldemort Kontakt haben, um Gottes Willen. Aber so, ne, um 100 Ecken werden die irgendwie da auch mit einbezogen.
Ja, klar.
Und dann verstehe ich nicht, wie gerade ein Dumbledore, der ja weiß, was für ein Rattenschwanz da dran hängt von dem Ersten Krieg, wie der einfach sagen kann, so, ja nee, aber ein Todesser ist er nicht. Ja, ach nee, dann ist er halt vielleicht kein Todesser, aber vielleicht findet er die Werte gut oder er wäre gerne ein Todesser oder er chillt mit Leuten und macht halt die dummen Sachen mit. So, hä? Das ist doch, also das kann man doch trotzdem sagen, das ist falsch, was Stan macht. Ich finde das so komisch, dass die alle darauf beharren, nee, der ist unschuldig. Nee, nur weil er kein Todesser ist, heißt es ja nicht, dass er unschuldig ist.
Nee, genau. Aber vielleicht geht es ja dem Ministerium nur darum, Todesser zu fangen und alle anderen sind wurscht. Und so können sie jetzt sagen, Todesser, fertig.
Stan ist halt auch wirklich nicht die hellste Kerze auf dem
Leuchter. Ja, und der ist auch noch jung.
Und der ist jung. Und es gibt ja auch wirklich wahre Fälle, aus den USA zum Beispiel, wo Menschen mit einem geringen IQ in einem Verhör zu Aussagen manipuliert und gezwungen werden, weil ihnen vermittelt wird, wenn du uns das jetzt sagst, die Wahrheit, und wenn du uns gestehst, dass du das und das gemacht hast, dann kommst du frei oder so.
Ja.
Die zwingen Menschen, die sich vielleicht verbal nicht gut ausdrücken können oder die das kognitiv nicht alles ganz verstehen, manipulieren die zu irgendwelchen Aussagen. Und das kann das Ministerium doch bei Stan genauso gemacht haben.
Ja, ja, oder haben ihn halt auch gar nicht angehört und haben einfach ihre Version
fertig.
Also es ist jetzt nicht so, als hätten die das noch nie gemacht in ihrem Leben.
Aber ich finde halt trotzdem dann anzunehmen, dass er unschuldig ist, ich weiß halt auch nicht. Weil ich glaube schon, dass der in falschen Kreisen verkehrt.
Ja, das denke ich auch. Das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass dass er der Typ dafür ist und anfällig für sowas ist.
Eben.
Und da frage ich mich, wenn wir da drauf kommen, warum kommen Arthur und der Orden da nicht drauf? Und vor allem Dumbledore, ist auch komisch.
Finde ich halt ganz schön naiv von denen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber es ist halt komisch, ne? Weil ja kein anderer anscheinend so viel Narrenfreiheit hat wie Stan, der ja dem Orden, wenn er frei wäre, auch gar nichts bringen würde.
Nein.
Also die Befreiung von Stan Shunpike aus Azkaban vorzeitig, bevor Scrimgeour das genehmigen würde, macht ja gar keinen Sinn. Also es würde dem Orden oder Harry persönlich ja überhaupt nicht helfen. Der wäre weiter im fahrenden Ritter fertig. Ja gut, da könnten sie aber auch ein paar andere Sachen da erklären. Also ich glaube nicht, dass Stan da der Letzte ist. Und den hätten sie ja auch überprüfen können. Also ich weiß es nicht.
Ja, und da ist es nämlich nur, weil Harry Stan kennt. Wahrscheinlich sind noch 5, 6 andere auch irgendwie unter Pseudogründen in Azkaban gelandet. Für die interessiert sich Harry aber nicht, weil er den persönlich nicht kennt. Er kennt eben nur Stan.
Ja, aber vom Sehen, also ein bisschen sprechen und vom Sehen, fertig.
Ja, genau.
Das sind jetzt keine Best Buddies.
Ja. Nee, naja, noch nicht. Ja, tatsächlich profitiert Stan dann ja aber von dem Massenausbruch, als Voldemort seine Todesser befreit. Denn auch er kann dabei aus Azkaban fliehen und wird offenbar ja dann unter dem Imperiusfluch gesetzt und schließt sich, wenn auch möglicherweise unter Zwang, dann wirklich den Todessern an. So, und jetzt wird es irgendwie schwierig, weil wir erfahren das ja mal wieder aus Harrys Perspektive. Und Harry sieht Stan ja bei der Schlacht der sieben Potters auf der Seite der Todesser. Mhm. Und Harry erkennt, dass Stan unter dem Imperius steht, weil er ein seltsam ausdrucksloses Gesicht hat. Mhm. Das kann ja aber vielleicht auch Stans Schock sein, weil er realisiert, was er gerade tut. Oder es ist vielleicht auch so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung, weil er in Azkaban saß. Vielleicht ist er auch einfach komplett gebrochen, weil er bei den Todessern jetzt Dinge machen muss, die so schlimm sind.
Die er nicht machen will.
Genau, dass er das gar nicht gecheckt hat vorher, was das eigentlich bedeutet. Wir haben noch keinerlei Garantie, dass er da wirklich nur aus Zwang dabei ist. Nur weil er ein seltsam ausdrucksloses Gesicht hat, wird von allen ab jetzt behauptet, der steht unter dem Imperiusfluch.
Das stimmt.
Das finde ich eine Theorie, die überhaupt völlig gehaltlos ist. Wenn das so einfach zu erkennen wäre, dann könnte Lucius ja immer irgendwen finden, der sagt, ja nee, der hatte so einen ganz seltsamen Gesichtsausdruck, der stand 100 Pro unterm Imperiusfluch. Ja, dann wäre das ja easy zu widerlegen.
Ja, also ich glaube, es ist nicht allzu abwegig, dass das passiert. Auf der anderen Seite spricht ja eigentlich nicht dafür, dass jemand, der unterm Imperiusfluch ist, direkt auf so eine sehr gefährliche, also sehr riskante Mission mitfliegt. Ich meine, es sind sehr viele Todesser, so um die 30 Stück.
Genau, es sind super viele nämlich.
Aber das würde ja bedeuten, du kannst ja nicht alle deine guten Todesser schicken.
Genau, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen eine Gefahr, weil da ja auch krasse Ordensmitglieder und Auroren dabei sind.
Genau.
Das ist denen ja bewusst, dass das jetzt auch in einer Schlacht ausarten kann, genau. Dass natürlich auch die Ordensmitglieder sich wehren werden und dass es eine gefährliche Mission ist. Und klar, wirst du da deine Favoriten vielleicht nicht einsetzen oder halt auch nur von denen du denkst, ja okay, die
überleben
auch.
Das auf jeden Fall.
Genau, und paar behältst du ja auch bei dir, weil nachher sterben alle und dann ist Voldy alleine. Das ist ja auch nicht logisch. Und ich meine, selbst wenn Stan überredet werden musste, bei dieser Mission mitzumachen, ja, weil ich glaube nach wie vor nicht, dass er jetzt ein Todesser ist mit dunklem Mal. Ich glaube, wie gesagt, dass einfach manchmal Leute rekrutiert werden, die nützlich sind, weil sie sich eben Voldemort nah fühlen. Ich sag mal so, nicht jeder, der eine Partei wählt, ist ja Parteimitglied. Weißt du, wie ich meine?
Total, ja, ich weiß total, was du meinst.
Das ist doch absurd. Und ja gut, dann wurde er vielleicht mehr oder weniger dazu gezwungen, weil er überredet werden musste, weil ihm nicht ganz klar war, was das überhaupt bedeutet, wenn er zustimmt, ja, ich mache da mal ein paar Sachen für den, null Problemo. Und jetzt ist es wirklich in Kraft getreten und er muss etwas machen. Aber ich meine, das heißt ja irgendwie nicht, dass er direkt unter dem Imperiusfluch steht.
Ja, also ich finde es jetzt nicht zu abwegig, dass er unter dem Imperiusfluch steht. Es kann schon durchaus sein. Das finde ich schon okay, wenn Harry das so gesehen hat. Harry kennt sich ja mit dem Imperius ja auch eigentlich ganz gut aus. Haben die ja auch
ja,
bei
bis
Moody
dato ja eigentlich gar nicht.
Aber es hatten sie ja auch bei Moody im Unterricht.
Ja, und wird vorstellen. Da jemals gesagt, die haben ein ausdruckloses Gesicht?
Nee, ich glaube, das ist jetzt vielleicht
das ist
nicht,
eher so ein Filmding eigentlich gewesen, da im siebten Teil, dass da dieser Kobold so komisch guckt.
Ja, Krumm guckt ja auch schon so komisch. Ja.
Stimmt.
Naja, da siehst du es auf jeden Fall. Also wenn du bei Krumm nicht gesehen hast, dass er also dann bist du auch ganz schön dumm. Also das sieht wirklich jeder.
Ja, aber das ist so ein Filmding,
ja
damit man, glaube
Menschen,
ich, auch als Zuschauer weiß.
Ja, genau. Genau, also das war schon, filmischer Moment ist schon wichtig gewesen, glaube ich, sonst checkst du es nicht.
Ja, das ist ja das Schwierige am Imperiusfluch, dass man das halt
dass
eben
nicht
merkst. Sieht.
Ja, und es ist ja so, dass ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist mit dem Imperius. Es ist ja so, dass Voldemort ja wahrscheinlich, also es macht ja alles eigentlich Yaxley bei den Todessern, der lenkt ja eigentlich die ganzen Leute, aber der muss ja dann super viele Leute unter sich haben, die er ja wie Marionetten da genau befehligen muss, der muss ja da genau sagen, was da passiert, weil sonst läuft es ja schief, also es ist so schwierig, auf der einen Seite denke ich, ja, das geht voll klar, warum sollte es denn das machen, klar, der hat es nicht einfach gehabt. Aber sich Voldemort anzuschließen, ist was das eine, das andere ist eben in den Kreisen zu sein und unterm Imperius zu liegen, ist das andere, ist ein bisschen schwierig. Jetzt ist es aber so, so Leute wie Stan sind ja auch Kanonenfutter, die schickst du halt mit in die erste Reihe und hoffst halt, dass es die trifft und nicht deine Guten. Und ich weiß nicht, es ist halt so schwierig.
Ja, genau. Das Problem ist nämlich, es macht halt Sinn, jemanden wie Thickness als deine Marionette ins Ministerium zu schleusen. Der steht ganz offensichtlich unter dem Imperius.
Ja,
das genau. Ist eine Führungsposition, die Sinn macht. Wenn du die kontrollieren kannst, macht das ja total Sinn.
Ja.
Und natürlich gibt es Menschen, die unter dem Imperiusfluch stehen, um Dinge zu tun, die Voldemort verlangt.
Ja.
Aber doch nicht bei so einer Mission.
Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, Stan hat kein Geld. Es sind wahrscheinlich auch Zeiten angebrochen, wo die wenigsten Menschen sich trauen, noch mit dem fahrenden Ritter zu fahren, weil sie es als unsicher empfinden. Er hat nicht wirklich was erreicht in seinem Leben. Er ist jung und naiv und auch ein bisschen dumm. Und das ist nun mal ein Beuteschema, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber
ja,
die lassen sich halt leicht manipulieren. Vor allem, wenn dann auch noch die andere Seite mit Angeboten lockt, die besser erscheinen. Und das ist ja das Problem bei diesen radikalen Seiten. Die nutzen ja immer die Schwächen und die Probleme und die Sorgen der Menschen aus. Und ich glaube, das ist hier einfach passiert.
Ja.
Ich glaube, dass Stan sich da hat zu etwas hinreißen lassen, von dem er dachte, ja, null Problemo, so ein bisschen auf dem Campingplatz irgendwie Feuer entzünden und ein bisschen Muggel ärgern, null Problemo. Ja, aber dass das auch sowas beinhaltet und auch wirklich, dass es da um Folter und Gewalt und Tod geht, das war dem wahrscheinlich einfach nicht bewusst.
Ja, das kann gut sein.
Weil dann zu jemandem zu sagen, okay, wir schicken jetzt Leute mit dem Imperiusfluch da auf die Besen, ja, dann mach das doch nur.
Ja.
Dann hol dir doch deine Dutzende Leute, die einigermaßen kämpfen können, setz sie unter den Imperiusfluch und ab geht die Post. Dann brauchst du doch nicht eine Bellatrix mitzuschicken oder einen Snape. Also das macht für mich keinen Sinn. Ja. Und dann zu sagen, ja, der eine Stan, der steht unter dem Imperiusfluch und alle anderen sind offizielle Todesser. Nein. Weil so toll ist der nicht.
Das stimmt, aber vielleicht ist es so ein bisschen so Harrys Hoffnung, dass er halt glaubt, dass nicht alle so überwechseln würden zu Voldemort.
Ja, genau.
Sondern er hofft einfach, dass es der Imperius ist und redet es sich halt ein. Jetzt geht die Situation natürlich sehr schnell, ne? Also Harry schockt, dann geht ja die Kapuze hoch, er erkennt Stan. Harry ist ja sich dann auch ziemlich schnell sicher, dass er Stan auf keinen Fall schocken will, weil er Angst hat, dass er dann vom Besen fliegt und stirbt. Also Harry möchte ja, dass Stan diese Schlacht auf jeden Fall überlebt, zumindest nicht durch seine Hand stirbt. Und ich glaube, da ging es Harry nur um Stan. Also ich glaube, also die anderen Todesser hat er ja geschockt. Also er wollte Stan retten. Und dafür wird er ja auch von Lupin später kritisiert, weil er dadurch den Entwaffnungszauber verwendet, also um Stan zu entwaffnen und sich damit eben zu erkennen ergibt. Also quasi riskiert Harry diese ganze Nummer, die für ihn da gemacht worden ist, wegen Stan.
Ja.
Weil er Stan nicht auf dem Gewissen haben will. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Stan, egal ob unterm Imperius oder nicht, das nicht zu schätzen wissen würde, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob Stan überhaupt versteht, worum es daran geht.
Der hat das nicht gereilt.
Ah, das ist schon ziemlich krass.
Das wäre halt super witzig, wenn Voldemort das irgendwie mitbekommen hat, so von wegen, dass Harry sich die ganze Zeit einsetzt dafür, dass Stan ist kein Todesser und so und das kann alles gar nicht sein, er steht unter dem Imperius und so. Und dann sagt Voldy so, hier, holt euch mal den Jungen, den müssen wir manipulieren, damit er da auf dem Besen zu sehen ist, einfach um Harry so zu zeigen, ha, guck, das ist ein Todesser, ich hab sie alle unter Kontrolle.
Lukas
wäre schon ein bisschen witzig.
Ich glaube, dass Stan Voldemort nie näher gekommen ist als in dieser Nacht.
Nein, um Gottes Willen.
Niemals. Also da waren sie sich am nächsten und danach, davor nicht und danach nicht. Es gab keine persönliche Einweisung durch Voldemort zu Stan. Das werden andere gemacht haben.
Ja.
Also der ist da ein ganz kleines Fischchen im Todesserbecken. Nicht, weil ich ihn jetzt herabwerten will und die Strukturen der Todesser gut finde. Ich wollte es nur noch mal kurz erklären, dass Stan da jetzt keine große Entwicklung auch bei denen durchmacht und es ist tendenziell ja eher eine Abwicklung, also das Gegenteil von einer Entwicklung.
Ja, das stimmt wohl.
Das sagt man jetzt so, das ist literarisch.
Ja, das ist finde ich gut.
Ja.
Später auf der Reise des Trios nutzt Ron die Identität von Stan, als er von Greifern aufgegabelt wird und kommt damit dann offenbar auch durch. Als Ron das aber später nochmal versucht, da ist ja Scabia dabei und Scabia kennt Stan persönlich. Das ist übrigens auch noch ein kleiner Hinweis dafür, dass Stan in diesen Kreisen verkehrt. Er ist kein Todesser, Scabia ist auch kein Todesser, aber das sind so dieselben Handlanger, nenne ich sie mal.
Das sind Gauner, das sind richtige böse Gauner.
Genau. Ja, und da fällt Scabia auf jeden Fall nicht drauf rein, weil er weiß, nee, das ist nicht Stan. Und er kommentiert das dann ja auch so und sagt, Stan habe denen mal ein bisschen Arbeit verschafft, was auch immer das heißen soll. Ja. Das klingt natürlich jetzt schon so ein bisschen danach, so als wäre es total schwer, bei ihm einen Imperius anzuwenden. Ja, also wo ich mir so denke, Stan kann sich mit Sicherheit nicht dagegen wehren. Der ist ja eh schon naiv und gutgläubig. Den kannst du wahrscheinlich super easy als Opfer für ein Imperius benutzen. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was diese Aussage soll. Oder was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass hier gemeint ist, er hat vielleicht ja irgendwie aus freien Stücken mal irgendwie gehandelt, ohne das abzusprechen und hat das vielleicht auch einfach verkackt, weil er einfach nicht besonders vorsichtig oder intelligent ist.
Ja.
Und weil er ja auch offenbar Dinge weitererzählt. Ja,
ja, und ich glaube, der ist auch gar nicht so durchtrieben. Ich glaube, der versteht diese Situation nicht und der stolpert da von einer Situation in der anderen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch unter den Todessern, also die werden ja nicht mit den hochrangigen Todessern verkehren, aber dass er auch unten versucht, sich zu profilieren. Ja, dass er sich denkt, so, ich versuche auch hier mit meinen Infos und meinem Halbwissen hier mich irgendwie gut zu stellen, um vielleicht höher zu wandern in dieser Kette, also in dieser Hierarchie. Aber es funktioniert halt immer nicht. Also er wird immer ein kleines Fischlein bleiben.
Ja, und das ist so ein bisschen das Traurige. Ich meine, das ist alles traurig, aber wenn ich jetzt bei der Theorie bleibe, dass er sich womöglich ja angenähert oder angeschlossen hat, weil er eben immer so schlecht behandelt wurde und dann irgendwie gedacht hat, bei den Todessern hat er mehr Chancen und wird angesehen und erntet Lob und alles, dann ist das halt genau nicht passiert. Weil er quasi mit allem, was er tut, wahrscheinlich immer nur weiter in den
Abgrund.
Abschaum hinabsinkt. Ja, also der ist ja wirklich wahrscheinlich das unterste Glied dieser Gefolgsleute.
Das denke ich auch.
Das ist für ihn natürlich irgendwie auch sehr bitter.
Total. Und ich würde sagen, dass für mich ist Stan hier einfach nur ein Opfer dieser ganzen Umstände, wo er hergekommen ist, wo er sich aufgehalten hat, wie es in Hogwarts gelaufen ist.
Mhm.
Wir wissen nicht, ob Stan in der Schlacht von Hogwarts dann mitkämpft und ob, wenn er mitgemacht hat, ob er überlebt. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn er die Schlacht der Sieben Potters überlebt hat und die ganze Zeit bis von der Schlacht der Sieben Potters bis zur Schlacht von Hogwarts, wird er ja auch da mitgekämpft haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer zu Hause hat bleiben dürfen.
Nee, das glaube ich nämlich auch nicht.
So dass ich eigentlich schon davon ausgehe, dass er bei der Schlacht von Hogwarts dabei gewesen ist. Aber vielleicht da dann so den Ernst der Lage so begriffen hat, dass er sich da auch im Hintergrund gehalten hat. Also du musst ja nicht in der ersten Reihe kämpfen.
Nein, um Gottes Willen. Also wenn er bei Bewusstsein war und nicht unter dem Imperius-Fluch stand, dann glaube ich, hat er sich einfach irgendwo versteckt.
Ja.
So schätze ich ihn ein.
Ja.
Wenn er dann, nachdem die Schlacht vorbei war, irgendwie aufgegabelt wurde und möglicherweise verurteilt wurde, dann könnte ich mir vorstellen, dass er entweder begnadigt wurde, weil sie den ja offenbar eh alle lieben.
Aus welchen Gründen?
Genau. Oder dass er vielleicht nach Azkaban gekommen ist mit einem Verhör, wo er ja vielleicht auch unter Druck alles eingestanden und zugestanden hat und zugegeben hat, weil er einfach so fertig war mit der allgemeinen Lage. Er war ja offenbar ja auch nicht glücklich damit, was er da getan hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Kingsley ja inzwischen Azkaban in ein anständiges Gefängnis umgewandelt hat, sodass es ja nicht mehr ganz so traumatisch war wie seine erste Gefangenschaft. Ja, ob vielleicht noch später was aus ihm wird, habe ich mich noch gefragt. Ich glaube, sollte er aus Azkaban rauskommen oder sollte er begnadigt worden sein, dann bleibt er beim fahrenden Ritter.
Ja.
Weil ich glaube, nach dem, was der alles in seinen jungen Jahren schon erlebt hat, glaube ich nicht, dass er die Kraft hat, sich irgendwie weiter zu qualifizieren oder weiterzubilden oder irgendeinen anderen Beruf auszuwählen. Nee, der bleibt Schaffner sein Leben lang. Und ich glaube, das macht ihn auch ein bisschen glücklich.
Ja, das denke ich nämlich auch. Warum auch nicht? Ist ja eigentlich ein solider Job. Es gibt ja gar nichts dran auszusetzen.
Hm.
Also, wir haben jetzt ziemlich viel über Stan so gesprochen und mein Statement hier, die letzten drei Sätze, die ich hier noch habe, fangen an mit, eigentlich ist Stan ja eine sehr unbedeutende Randfigur. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht.
Eigentlich schon, ja. Könnte man meinen.
Wie wir schon gesagt haben, ist Stan naiv und neigt dazu, mit Dingen anzugeben, die er nicht versteht und die bringen ihn in Schwierigkeiten. Er ist ein sehr gutes Beispiel für Kollateralschäden während eines Krieges.
Oh ja.
Und er ist ja eigentlich nicht richtig böse, aber auch überhaupt nicht gut. Und irgendwie ist er ja in diesen Konflikt hineingeraten. Also wie viel davon selbst verschuldet oder ist oder nicht, das lässt sich jetzt schwer sagen. Das ist ja auch alles nur sehr theoretisch. Aber wie ich vorhin schon mal angemerkt habe, ich finde ihn sehr unsympathisch. Und man wünscht den Leuten ja auch nichts Schlechtes, aber deiner Theorie nach hat er sich ja selber eingebrockt.
Ja, also er ist halt nun mal nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter. Er ist auch irgendwie so eine kleine Gossip-Göre und steckt überall seine Nase rein. Ich glaube, das wurde ihm irgendwie zum Verhängnis.
Ja.
Wenn er irgendwie da in diese Bubble reingerutscht ist, weil er eben so naiv war, dann hat er wahrscheinlich schon auch schnell gemerkt, dass das gegen seine Natur ist, weil ich jetzt ihn nicht als bösen Menschen einschätze.
Nee, genau.
Aber es war halt dann irgendwie schon zu spät und er kam halt da auch einfach nicht mehr raus und musste dann irgendwie bei Aktionen mitmachen, die ihm eigentlich widerstrebt sind. Und vielleicht mussten die Todesser danach helfen, wir wissen es nicht. Trotzdem finde ich es immer ein bisschen leicht zu sagen, er wurde zu allem gezwungen. Ich finde, das ist unrealistisch, weil es gibt eben Mitläufer in der Gesellschaft und ich glaube, dass er die Werte von Voldemort ansatzweise vielleicht so ein bisschen unterstützt hat oder eben so da reingeraten ist und mit ihm dann irgendwann sympathisiert hat. Also um Gottes Willen, ich glaube nicht, dass er hier schon immer ein großer Anhänger Voldemorts war, aber ich glaube einfach, er hat sich da belabern lassen, hatte die falschen Freunde und ist dann irgendwas in was hineingeraten, was ihm über den Kopf gestiegen ist. Ich kann aber auch immer nicht vergessen, wie abwertend er da über Muggel geredet hat. Also da denke ich mir halt auch immer so, wer weiß,
schwierig,
in was für einem Umfeld er vielleicht auch persönlich aufgewachsen ist.
Ja.
Ja, ob er sich jetzt freiwillig angeschlossen hat oder nicht, we will never know. Ich habe aber im Internet noch eine Theorie gefunden,
yes,
wo er und Peter Pettigrew verglichen werden, die sich der Seite letztendlich ja nur anschließen aus Angst und weil sie akzeptiert und bewundert werden wollen. Und das, finde ich, passt halt eben auch ganz gut zu Stan. Der hat eine ganz schwierige Charakter, wie du so schon schön gesagt hast, Abwicklung. Und ich finde es aber irgendwie auch spannend, dass so kleine Charaktere dann doch so eine rätselhafte Geschichte vorweisen, wo man sich dann auch irgendwie uneinig ist oder wo man ja auch irgendwie letztendlich gar nicht weiß, wie es war oder wie es ausgegangen ist, obwohl er ja eigentlich wenig vorkommt. Und nichtsdestotrotz finde ich ihn aber vor allem im Film eine sehr erheiternde neue Persönlichkeit und ich liebe diese Szenen mit ihm einfach. Ich finde es sehr unterhaltsam.
Aber nur die im Film. Wenn sie sie so gemacht hätten wie in den Büchern, wäre er vielleicht nicht mehr so sympathisch.
Dann wäre er ein bedrohlicher Charakter geworden. Ja, das stimmt.
Aber so wie er im dritten ist, ist lustig.
Ja, und ich sag auch, wie es ist, ich will ihn jetzt auch nicht so richtig drücken oder so oder nee, mit ihm mich mal auf einen Kaffee treffen, so ist jetzt auch nicht, ja. Aber ich finde ihn irgendwie, also der ist im Film ist er wirklich top.
Ja, optimal. 100 Punkte für Stan, ne?
I love it.
Für den dritten Teil.
Genau.
Ja, dann sind wir ja bei der Eulenpost.
Die heutige Eulenpost haben wir bei Spotify gefunden. Und Nora schreibt, hi, ich habe eine Frage für die Eulenpost. Die Folge ist zwar schon etwas älter, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr diese Frage beantworten würdet. Ja, wir lesen nämlich auch alte Kommentare.
Finde ich gut.
Ihr habt gesagt, dass man die Heuler verzaubert, um sie zum Schreien zu bringen. Könnte auch ein Empfänger eines normalen anonymen Briefes, indem er den Brief in einen Heuler verwandelt, durch die Stimme den Absender herausfinden? Die Frage ist etwas kompliziert. Ich hoffe, ihr sagt trotzdem mal im Podcast was dazu. Danke für den tollen Podcast, er ist wirklich super.
Ja, danke lieber Nora für deine Eulenpost und für deine Frage. Ja, also ich weiß gar nicht, hat das immer die, wie ist das denn im Buch? Das weiß ich nämlich nicht. Wie ist es im Buch? Hat das da die Stimme von dem Absender? Weil das ja, wir kennen das ja jetzt aus dem Film, besonders den Heuler von Molly an Ron. Da ist das natürlich sehr klar für uns, dass das Molly ist. Die Frage ist, ob es auch im Buch so ist, dass da die Stimme übernommen wird oder ob die Stimme, je klarer, also je besser du das magisch verzauberst, je klarer die Stimme ist.
Ja.
Wir wissen ja auch, die Heuler von Mafalda Hopfkirch hören sich an wie Mafalda Hopfkirch.
Genau, also es ist auf jeden Fall Mollys Stimme bei dem Heuler. Genau. Die würde Ron aber wahrscheinlich auch im Schlaf erkennen, weil diese Tonlage Molly ja wahrscheinlich öfter bei ihren Kindern anwendet. Ja. Also sie schreit da ja rum und das macht sie wahrscheinlich öfter auch zu Hause. Deswegen war das ja wahrscheinlich ziemlich leicht. Ein Heuler, den Harry nicht erkennt, obwohl er die Stimme sehr gut kennt, ist einer von Dumbledore, den dieser an Petunia schickt.
Ah,
und da weiß Harry irgendwie erst plötzlich am Ende des Schuljahres oder irgendwann auf jeden Fall sehr viel später erst, dass das Dumbledores Stimme war. Und da, glaube ich, war es schwierig, Dumbledores Stimme zu erkennen, weil er so streng und schneidend mit Petunia spricht, aber wahrscheinlich so sehr selten mit Harry spricht, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja der fünfte Band, glaube ich.
Mhm.
Und vorher hatte Harry ja jetzt immer nur auf sehr sanfte Art und Weise Kontakt zu Dumbledore. Deswegen, glaube ich, erkennt er deswegen die Stimme nicht, weil man denkt immer, man würde das so einfach erkennen. Es ist ja oft aber gar nicht so leicht, außer vielleicht bei so Familienmitgliedern oder so.
Ja, das stimmt aber nicht, weil bei Familienmitgliedern kann es auch kompliziert werden, weil mein Papa und mein Bruder haben eine extrem ähnliche Stimme. Manchmal, wenn ich mit meiner Mama FaceTime und mein Bruder ist im Hintergrund, denke ich, oder einer von den beiden ist im Hintergrund und dann denke ich, muss ich schon fragen, ist es jetzt Papa oder ist es mein Bruder? Also wer ist es?
Ja, guter Punkt.
Also also es ist nicht ganz so einfach. Also ich glaube, man kann gut feststellen, Mann oder Frau wahrscheinlich und vielleicht älter und jünger und vielleicht erkennst du es auch am Temperament, wie bei Molly.
Ja. Ja, genau. Und ich glaube, sonst wirklich nur, wenn du dich intensivst auch mit der Stimme beschäftigst und natürlich jetzt, ob du jetzt Fred oder George da dran hast, das ist natürlich dann sauschwer zu entscheiden.
Wahrscheinlich.
Witzigerweise gibt es ja so Challenges bei YouTube, wo so Synchronsprecher Dialoge vorlesen und Leute, das sind die Dattelträger, die raten dann, wen die sprechen.
Mhm.
Und manchmal denkst du dir wirklich so, boah, das kommt mir so bekannt vor und du weißt es aber nicht.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist wirklich gar nicht mal so leicht, wenn du kein Gesicht vor dir hast und wirklich keinen blassen Schimmer hast, von wem der Heuler ist, da die Stimme wirklich dran zu erkennen.
Genau. Oder du erkennst es dann vielleicht an Dingen, die die Leute sagen. Keine Ahnung.
Also Phrasen oder so, ne?
Jemand sagt oft verflixt oder so.
Ja,
weißt du,
genau.
Wenn er sich aufregt und das macht sonst kein anderer in deinem Umfeld, dann weißt du es ja auch. Dann verrätst du dich ja nicht durch die Stimme, sondern über solche Dinge.
Genau. Und der Inhalt verrät ja auch oft.
Ja, wer der Absender
sein könnte.
Ist. Ja, genau. Ja. Und weil, wenn jemand zuhört, wie jetzt bei Ron zum Beispiel, der Heuler in der großen Halle, der Molly nicht kennt, der weiß ja dann trotzdem, dass es die Mutter ist.
Also grundsätzlich würde ich die Frage damit beantworten, dass es durchaus die Stimme des Absenders ist. Also der nimmt das quasi auf wie eine Sprachnotiz. Es kommt halt auf dich drauf an, wie gut dein Gehör ist, wie gut du das zuordnen kannst und wie gut du die Person halt auch kennst, ob du dann das auch erkennst an der Stimme oder nicht.
Und die Frage ist halt, was ein anonymer Heuler, also was man da übermitteln würde.
Ja, zum Beispiel bei diesen Artikeln, ne? Wenn jetzt Rita Kim Korn einen Artikel über Hermine schreibt und die bekommt einen Heuler von irgendeinem wütenden Leser.
Okay.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Molly Weasley einen wütenden Heuler an Hermine schicke, der aber anonym ist, weil sie nicht wissen soll, dass ich den Artikel gelesen habe und sie jetzt hate, also ob man dann trotzdem Molly erkennt. Und da würde ich sagen, ja, Hermine würde Molly erkennen.
Wahrscheinlich schon. Ja, okay. Ja, okay.
Ja, okay. Aber interessante Frage.
Wundervoll.
Wir lieben eure Eulenposten. Posts? Ich weiß immer nicht, was die Mehrzahl ist.
Eure Eulenpost.
Eure Eulenpost-Nachrichten, wenn wir darüber diskutieren können. Und das hat dieses Mal sehr gut geklappt.
Das stimmt.
Und wir hoffen natürlich, euch hat auch diese Folge von Stan Shunpike gefallen. Ich fand sie sehr kontrovers und ich fand es super. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fand es klasse.
Ja, perfekt. Das ist doch schön. Ich hatte hohe Erwartungen. Sie sind übertroffen worden. Ich bin begeistert. das Ende meiner Aufzeichnungen, meiner Recherche ist komplett verändert worden durch diese Folge. Ich könnte es jetzt so nicht euch schicken und dann hättet ihr die Folge schriftlich, weil das ist bei mir jetzt nicht mehr identisch. Da konnte ich jetzt nicht mehr vorlesen, was da steht.
Das ist doch Sinn von diesen Folgen, dass man sich auch gegenseitig mal neue Perspektiven schildert, dass man irgendwie analysiert, dass man dann vielleicht auch mal seine Meinung ändert. Ich finde,
das hat ja auch geklappt. Es hat geklappt. Ich bin auf deine Theorie mit aufgesprungen, bin dabei.
Ich bin stolz auf dich und auch auf mich.
Ja, wir haben das hier gut über die Bühne gebracht. Wir haben ja schon lange keinen Charakter mehr auf diese Art und Weise auseinandergenommen. Es hat mir sehr gefallen. Ich würde es nochmal tun.
Schlagt uns vor, wenn wir nehmen soll. Ich werde auf jeden Fall in diese Spotify-Umfrage die Frage stellen, war Stan jetzt todesserfreundlich oder todesserunfreundlich und bin gespannt, was ihr abstimmt. Also schaut jetzt mal in diese Umfrage rein, weil wenn man das am Anfang der Folge abstimmt, dann hat man sich ja vielleicht inzwischen umentschieden.
Hä, sollen die jetzt schon abstimmen oder später?
Ja, jetzt ist das Ende. Jetzt können sie abstimmen. Stimmt. Und wer das jetzt vorher schon gemacht hat, kann sich ja jetzt nochmal umentscheiden.
Aber du kannst das dann nicht mehr umdrücken, weil wenn du dich einmal entschieden hast, dann hast du dich
echt
entschieden. Ja.
Ah, okay. Ja, dann, das wusste ich nicht. Dann habt ihr verkackt.
Ja. Und alle, die richtig gedrückt haben.
Gratulation.
Aber wobei, es ist ja auch nur unsere Meinung. Also seid ihr unserer Meinung oder nicht?
Genau.
Wundervoll.
Ja.
Antonia.
Nächste Woche geht's weiter mit Schokotratsch.
Ja. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen.
Frag mich nicht. Lasst euch überraschen, so wie wir uns auch überraschen lassen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir hören uns am Mittwoch wieder und bis dahin macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Halt, stopp. Wie redet Stan überhaupt?
Der hat so einen komischen, heißt das Cockney oder Chockney?
Ja, den kann ich, vor allem im Deutschen, besonders gut umsetzen.
Ja, dann redet, aber der redet doch so komisch.
Ach ja, mach mal vor.
Willkommen im fahrenden Ritter.
Was für ein Geist ist Stan bei dir?
Der sagt das so dahin. Der vielleicht auch ein bisschen ein Ticken so, ohne so ein bisschen, also nicht viele Informationen.
So ein bisschen flapsig, hätte ich den jetzt gesagt.
Aber nicht lustig. Der sagt nicht so, stricken Sie einfach die Zauberstabhand aus.
Ich hätte jetzt so gesagt, strecken Sie einfach die Zauberstabhand.
Ja, das wäre ein schwieriges Wort.
Was ist das für ein schwieriges Wort? Strecken Sie einfach die Zauberstab.
Ja, genau. Zauberstabhand. 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 Zauberstabhand.
Halt, stopp. Halt, stopp. Oh mein Gott, wir haben das so lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles hier tun müssen.
Ja, weil du musst jetzt noch sagen. Der Name Stan kommt von dem Sternbild des Bedusis.
Des heiligen Stanleys vom Stanley Cup.
Ja, das wird sein.
Halt, stopp. Ich habe auch eine Decke. Liegt da eine Brezel auf dem Tisch bei dir? Geil. Und was ist das Lilane? Sieht aus wie ein Gogo. Weißt du noch, was Gogos sind? Nee, ja. Das ist da
Ach so,
vorne.
Das hier ist
eine Spange. Ach so. Weißt du noch, was Gogos sind?
Ja. Hatte ich früher.
Ah, ich liebe es. Richtiger Fiebertraum. Warte mal ganz kurz. Richtiger Fiebertraum. Ich habe gestern bei Amazon Prime eine Serie gesehen. Ich dachte im ersten Moment, oh mein Gott, ich dachte immer, ich habe die geträumt, dass es die gibt. Aber die gibt es wirklich. Kennst du The Tribe?
Ja, klar. Das ist ein Fiebertraum aus unserer Kindheit.
Fiebertraum. Ich habe da reingeguckt, ein, zwei Folgen. Ich habe mich weggeschmissen.
Ich habe das vor allem früher geguckt, aber ich habe das nicht verstanden.
Bei Kika.
Ja, aber ich habe diese Serie nicht verstanden. Ich wusste nicht, was da passiert. Es ist ja so eine Endzeitstimmung, gibt ja auch keine Erwachsenen, glaube ich, ne?
Ja, die sind alle gestorben, weil durch irgendein Virus was entstanden ist.
Genau.
Quasi
aber
Corona.
Ja, genau. Und dann müssen die sich, ja, das sind ja so Jugendliche, ne, so, weiß nicht, wie alt sind die, 13, 16, müssen sich ja das so durchschlagen und die sehen ja auch so ganz wild aus.
Die sehen aus wie eine Mischung aus Punks, Hippies und Goths.
Ja, genau, so
also
ein bisschen
so Gothic-Leuten.
Wie hier Gonzo Gonzales aus Wilde Kerle.
Ja, oder die haben auch so einen indigenen Touch, also ganz viele Federn im Haar oder so Striche im Gesicht oder
genau.
Wie La Fee, so komische Tattoos
genau.
Im Gesicht.
Und ich habe ich habe das geguckt. Ich durfte ja eh kein Fernsehen gucken, habe ich bestimmt geguckt.
Ich habe es auch heimlich geguckt.
Ja, als meine Eltern nicht da waren. Und ich habe nicht verstanden, worum es geht, aber ich dachte mir, also eigentlich fand ich es nicht gut. Aber früher hattest du ja keine Wahl, du musstest es ja gucken.
Ja, und ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden, auch nicht, als ich dann gesehen habe, ach, das gibt's ja. Dann habe ich gegoogelt und dann bin ich bei Wikipedia auf eine Zusammenfassung gestoßen. Es ist noch mehr Fiebertraum, als ich zunächst annahm. Das Absurde, und das fiel mir dann auch auf, während ich diese erste Folge guckte, die sind verheiratet untereinander.
Aber die sind doch Kinder. Also
das sind Kinder. Und vor allem sind die ja so, das sollte ja immer so rebellisch sein, von wegen, wir sind keine Erwachsenen, wir sind Kinder. Und dann machen die aber sowas Erwachsenes wie heiraten. Dann gibt's da so eine, die heißt, ich glaube, die nennen die immer verehrte Mutter oder so. Die hat auch ein Baby. Das ist einfach so eine Teen Mom. Und dann sind das ja verschiedene Tribes, also so verschiedene Volksstämme quasi. Die einen sind die Mall Rats, also klar. Die City Mall Ratten.
Ja, ja. Ja.
Und dann gibt es welche, ich habe leider deren Namen vergessen, die sind so ganz krass sektenmäßig. Die haben auch so, die sehen aus wie, wie so Mönche, die haben so Kutten an mit so Kapuzen.
Ja. Sind das die Bösen?
Und ja, das sind die Bösen. Das ist auch die verehrte Mutter, die ist da die Anführerin irgendwie ein bisschen. Klar. Die beten einen Typen an, der irgendwie in der zweiten Folge schon gestorben ist.
Was,
in der ersten Staffel. Ist da irgendwie beim Kampf, ist der irgendwie die Mall runtergestürzt. Und den beten die an, wie ein Gott.
Okay.
Also ganz komisch. Die sagen dann immer so, oh heiliger Sud, bla 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 und so. Das ist ganz, ganz absurd. Und das Witzige ist, das habe ich dann erfahren, als ich mich gespoilert habe bei Wikipedia. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, das ist einer der Hauptprotagonisten. Als ich die gesehen habe, wusste ich direkt wieder, wo ich bin. Die hat so Rasterzöpfe ganz lange.
Blonde.
Und auch so ein, ja, und dann hat die so ein rotes.
Ja, weiß ich.
Mal irgendwie Dings, die heißt Ebony.
Na klar.
Auch eine von der Federfraktion. Und die, die heiratet später eine Hologrammversion von diesem toten Typen, der in Folge 3 oder so stirbt.
Was?
Und es gibt 5 Staffeln oder so.
Also war es ja auch beliebt wahrscheinlich.
Das ist so abstrus, wirklich.
Das
ich bin ein bisschen drin, ich glaube, ich muss jetzt weiter gucken.
Also
und das ist auch so richtig schlecht gemacht. Das ist ja eine neuseeländische Serie und das ist aber auch so richtig schlecht einfach. Dann laufen die da manchmal einfach nur so lang, drehen sich so suchend um, weil die halt irgendwie jemanden suchen. Und dann kommt so dramatische Musik und dann kommt der nächste Cut wieder in die Mall oder so. Also es ist so richtig schlecht gemacht.
Aber es ist aus den 90ern, oder nicht? Anfang 2000er müsste das sein.
Ja, ich glaube, genau. Anfang 2000 kam das in Deutschland bei Kika. Das ist aber gleich von 99.
Von 99 ist das, ja. Crazy. Ja, aber ich erinnere mich. Jetzt, ich habe es kurz gegoogelt. Ja, doch, ich weiß es noch. Aber ich weiß, dass ich es nicht verstanden habe. Ich hatte keine Ahnung, was ich da gucke. Und ich habe damals schon gedacht, oh mein Gott. Aber ich habe es auch nicht dann weiter verfolgt, weil ich es so. Also ich glaube, ich war nicht gegruselt. Aber ich fand es halt merkwürdig.
Man war verstört.
Ja, genau. Das kommt wahrscheinlich hin.
Und zum Glück hat der Typ, der das entwickelt hat, irgendwann gesagt, nee, wir können nicht weitermachen, weil die Schauspieler sind jetzt alle zu alt. So, das kauft uns keiner mehr ab, dass das eine Welt ohne Erwachsene ist.
Ja, weil es sind alle jetzt erwachsen. Es gibt wieder Erwachsene.
Ja, genau.
Oh Gott, ja, nee, ganz merkwürdig. Aber ja, also so manchmal sind so Vergangenheitsreisen gar nicht mal so toll.
Nee, das stimmt. Das war wirklich weird.
Ich hänge halt in einem Reality-TV-Format-Bubble ab. Ich komme da irgendwie gerade nicht raus. Ich habe dich ja
da bin ich schon seit Jahren.
Ja, genau. Ich nicht. Ich habe das alles nachgeholt jetzt in kürzester Zeit. Ich habe viele Sachen angeguckt. Jetzt gerade gucke ich die zweite Staffel Germany Shore.
Ach so, ja, das gucke ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, das
da
ist nicht
mich
so schlimm.
Ein bisschen updaten.
Ja, nee, also weiß ich nicht. Ist ganz komisch. Und aber ich habe jetzt schon echt einiges. Ich bin Forsthaus Rampensau bin ich neuerdings dabei.
Ah, das gucke ich auch nicht. Oh mein Gott, wir ergänzen uns so gut. Das sind alles Formate, die ich nicht gucke.
Aber Forsthaus Rampensau ist tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Also das gucke ich tatsächlich ganz gerne. Und dadurch, dass ich jetzt so viele alte Staffeln geguckt habe von alten Formaten, kenne ich jetzt auch die ganzen Leute. Weil anfangs, als ich in diese Bubble eingestiegen bin, kannte ich die Leute halt nicht. Die waren alle schon so voll bekannt.
Ja, genau.
In der Szene und ich dachte die ganze Zeit, manche kennt man halt so über Insta.
Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Weil
genau,
wenn man
jetzt
die kennt, dann guckt man sich erst recht die Formate.
Ja,
dann
weil ich ja sehen.
Guck mal, der ist dabei.
Ja, weil ich ja sehen will, wie bescheuert die sich benehmen. Ja.
Und guckst du auch oder hast du geguckt Love is Blind?
Nee, da bin ich noch nicht. So viel Zeit habe ich leider nicht, aber bin dabei.
Das haben wir jetzt angefangen.
Ja. Hab aber nicht so viel Gutes gehört, leider. Bis
naja,
jetzt.
Die deutsche Staffel ist auch echt wirklich ganz strange.
Ja.
Wir sind jetzt aber tatsächlich eher, wir sind geswitcht, weil es gibt ja gefühlt in jedem Land Love is Blind.
Ja, stimmt.
Und jetzt gucken wir Love is Blind Habibi. Und das ist das Beste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und es ist so unterhaltsam, es ist so dramatisch und so leidenschaftlich. Das war das, was mir in Deutschland gefehlt hat. Da war das immer so, ach ja, welche Sternzeichen bist du? Ja, okay, ja, alles klar.
Okay, dann passen
ja,
wir
also
zusammen.
Also von mir aus, hast du eigentlich so Bock zu heiraten? Ach ja, also ist ein bisschen strange, aber wir können das ruhig mal probieren.
Ja, genau, so, das war so das, was ich mitbekommen hatte, wo alle dachten so, auf welcher Basis entscheiden die sich jetzt dazu zu heiraten?
Ja, ich glaube, der Schnitt ist auch extrem schlecht gewesen im Deutschen. Also man hat so das Gefühl, die haben alle so 3 Wörter gewechselt und das war's. Aber
ja,
das kann
genau.
Ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Und das Habibi, du, das ist der Wahnsinn.
Ja, vielleicht komme ich da einfach. Ja auch noch an. Ich war ja ganz lange in der amerikanischen Bubble unterwegs. Da kam jetzt aber irgendwie da, wo ich geguckt habe, auf den Streaming-Plattformen leider keine neuen Folgen. Sonst steige ich da auch sofort wieder ein. Weil da habe ich ja ganz gerne Are You the One, Ex on the Beach.
Mhm. Ja, das so gucken wir das in Deutschland. Das ist auch schon unterhaltsam, muss man sagen. Vor allem, wenn man halt die Leute kennt.
Ja, genau. Neuerdings gucke ich den ganzen Quatsch jetzt auf Deutsch und jetzt gerade bin ich bei Germany Shore. Es ist auch unangenehm, aber es unterhält mich auch und wenn ich dann so Spülmaschine oder so ausräume, dann mache ich mal kurz an und ja, es ist für meine Gehirnzellen sicherlich nicht so optimal, aber...
Ach so, ja doch, ich finde schon, weil wenn man eh den ganzen Tag kognitiv
so, ja, genau.
Anwesend war, dann reicht es auch mal, wenn man sich ein bisschen
ja, genau, es
entspannt
macht so,
und abschalten kann.
Macht so Durchzug im Hirn.
Ja, ich liebe
das. Das finde ich gut. Und ich mag die, die Formate ganz gerne, wo die auch so Sachen spielen müssen. Ne? So Sommerhaus der Stars und so.
Mhm.
Finde ich irgendwie ganz interessant.
Ich liebe Sommerhaus und was am allerbesten ist, ist Kampf der Reality Stars.
Ach, da bin ich noch nicht. War jetzt erst im Sommerhaus dieses Jahr.
Ja, aber.
Also letztes Jahr.
Das Geile war halt, die letzte Staffel Kampf der Reality Stars war halt mit Maurice. Ich weiß nicht, ob du Maurice kennst, der war ja länger Zeit mal raus.
Nee.
Der ist jetzt aber im Dschungel.
Ah.
Also der geht jetzt in den Dschungel. Aber Dschungel gucke ich auch nicht. Aber egal, der ist der Hammer. Und dann musst du dir eigentlich auch noch die Staffel Sommerhaus angucken, wo er mit seiner Ex-Freundin damals war. Das
Welche
war der
Staffel
Hammer,
ist
wirklich.
Das denn?
Ja, die vorletzte, glaube ich.
Ja, da habe ich reingeguckt, weil ich wissen wollte, wie schlimm der Streit
das sind
zwischen
Zitate,
Pia
Amber.
Tillmann und
ja,
Zico Ricardo eigentlich war.
Ja.
Und wo
Gar
sie
nicht so,
so zusammengebrochen ist, weil er gesagt hat, wir hören nicht die gleiche Musik. Ich habe mich so totgelacht. Ich dachte mir so, was stimmt nicht mit dir? Das ist doch scheißegal.
Ja, und aus dieser Staffel benutze ich immer noch Zitate. Zum Beispiel die Valentina war da auch.
Oh,
und
ja,
die, da gibt es halt ganz berühmtes Reel, wo die so eine Fahrrad-Challenge machen und das klappt irgendwie bei dem zweiten Versuch nicht. Und dann sagt sie einfach so zu ihrem Ex, damals noch Freund, ich habe keinen Bock mehr, bin ich dir ehrlich. Und das sage ich einfach immer. Bei allem, was ich mache, sage ich, ich habe keinen
ich
Bock mehr,
ehrlich?
Bin ich dir ehrlich. Und was auch aus dieser Staffel ist, ist Maurice. Und das habe ich jetzt vor allem besonders oft benutzt, als mein Fuß ja
kaputt
verknickt
ist.
War.
Mhm.
Maurice bleibt nämlich einmal mit seinem Fuß in so einem Reifen in der Luft. Also ne, das ist so eine
Challenge.
Luft-Challenge.
Ja.
Und dann bleibt der da irgendwie stecken. Und dann sagt der so 10-mal hintereinander ungelogen, mein Fuß klemmt. Mein Fuß klemmt. Und die Freundin sagt halt so, ja, okay, was soll ich machen? Wo bist du? Wo klemmt der? Und Emma nur so, mein Fuß klemmt. Und das auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dieselbe Challenge war oder eine andere. Da war auch irgendwas mit Luft und er hat anscheinend Höhenangst. Und dann meinte er so, okay, bei 3 machen wir den ersten Schritt quasi nach vorne. Ne? Bei 3 geht's los. Und dann zählt er so, 1, 2, 1, 1. Und das geht dann so 5 Minuten so und die kommen einfach nicht voran. Das ist so herrlich.
Das
wirklich.
Ist,
Maurice
das
ist mein All-Time-Favorite.
Ja, aber es ist manchmal, die O-Töne von denen sind so total bescheuert, wenn die dann da so sitzen und so einen klugen Spruch machen wollen und alles verdrehen und du denkst dir so, wieso?
Ja.
Aber am liebsten mag ich die Spiele, wo die so Allgemeinwissen-Fragen beantworten müssen, wo ich mich manchmal frage, ihr habt doch von der Regie die Anweisung bekommen, so zu tun, als wärt ihr dumm. heute war... Habe ich eine Folge geguckt, da mussten die so sich gegen, also so Teams bilden. Einer war Body, einer war Brain. Und der Brain war, musste auf den Arm von dem Body. Der musste ihn halt halten und während die sich getragen, der eine den anderen getragen hat, mussten die halt Fragen beantworten. Die Frage war, wie heißt unser Bundeskanzler? Ja, Schulz. Da denkt mir so, sorry. Aber da, ich meine, nah dran, aber.
Knapp vorbei ist auch mal nicht.
Also das ist doch, also.
Oh. Das ist krass. Ja, aber wobei, also ich habe 2 Theorien. Erstens. Adrenalin, Aufregung, die wollen irgendwie
in die
Challenge
klar.
kommen und dann bist du nervös, das kennt man ja auch irgendwie.
Ja.
Zweites ist, je dümmer deine Antwort, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgestrahlt wird.
Ja, stimmt.
Weil Paare, die alles richtig machen, die werden nur kurz zusammengefasst und am Ende verkündet, dass sie gewonnen haben, zum Beispiel. Aber wenn du dich dumm anstellst, dann wird daraus im besten Falle ja ein Meme und du verbreitest dich noch bei Leuten, die es gar nicht gucken. So.
Ja, das stimmt wohl. Aber es ist, ja, aber dann, ich würde gar nicht wollen, dass Leute.
Aber denken, bei Schulz würde ich jetzt nicht sagen, dass das absichtlich war. Ich glaube, das war so ein bisschen
war
Verwirrung.
Schon Absicht. Unabsichtlich. Ich glaube, dachte dann einfach, vielleicht ist der Schulz, heißt der gute Olle.
War sich nicht mehr ganz sicher. So, der Nachbar heißt irgendwie Schulz. Schulz. Ob es das oder das war.
Schulze.
Weiß schon so genau.
Ja, total Bescheid. Ja, auf jeden Fall lebe ich im Moment in so einer komischen Bubble und eigentlich fühle ich mich ganz wohl. Aber ich bin jetzt auch bei Bachelorette ja geguckt, habe ich ja ganz jahrelang nicht geguckt. Da bin ich, glaube ich, bei Maxim damals ausgestiegen. Und dann habe ich jetzt, gucke ich Golden Bachelor.
Ja, das gucke ich auch nicht. Lohnt sich das?
Es ist im Prinzip.
Ich wusste nicht, ob es nicht verstörend ist, so alten Leuten beim Daten zuzugucken.
Nee, es ist im Prinzip genau das Gleiche, was die jungen Leute auch machen, nur halt, dass die 70 sind.
Das ist ja der Hammer.
1:1.
Ja. Sind die auch so naked unterwegs?
Ja, die eine auf jeden Fall, ja.
Ach ja, stimmt, die macht immer FKK, das habe ich auch über Insta gesehen.
Ja, auch ein Riesenstreit, auch richtig unnötig, wo ich mir, also da dachte. Und dann haben die auch so Lager, ne? So die einen mögen sich, die anderen mögen sich nicht so. Und dann, also im Prinzip ist es genau das Gleiche, nur dass sie halt älter sind.
Und guckst du auch Make Love, Fake Love?
Make Love, Fake Love. Nein, da bin ich auch noch nicht. Aber es steht alles auf meiner, ich hole das alles nach.
Ja gut, weil das gucken wir auch gerade und da bin ich auch, also die erste Staffel war gut, die zweite war krass, aber irgendwie nicht so gut. Und jetzt die dritte, ich bin auch gar nicht richtig drin.
Ja,
ich kann die Männer auch immer nicht auseinanderhalten.
Ach so,
das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Männer auseinanderhalten ist aber manchmal auch schwierig. Manchmal sehen die sich so ähnlich und denke ich mir so, ist das jetzt der, ist das der? Und dann haben die manchmal so crazy Namen, da kann ich mich dann eh nicht dran erinnern. Es gibt so ein paar kritische Leute im Reality-TV-Formaten. Und ich glaube, ich werde, glaube ich, so ein bisschen aussortieren müssen. Weil ich glaube, ich kann nicht immer alles gucken. Also so Kim Virginia zum Beispiel.
Boah, ganz schlimm.
Da kriege ich Gänsehaut.
Kann ich auch nicht gucken.
Und auch nicht
Valentina positiv. Kann ich auch nicht mehr gucken.
Valentina
gibt es ja war, gar nicht mehr.
Die habe ich einmal geguckt.
Ach, stimmt, die ist bei Germany Shore,
ne? Die ist bei Germany Shore, genau. Die gucke ich deshalb jetzt in dem Format. Aber wobei, ich habe die bei Sommerhaus der Stars auch schon gesehen. Damit die, wie heißt ihr Ex? Gian oder so?
Gian.
Oder Gian. Und Yassin ist auch bei Germany Shore und den kann ich auch nicht mehr sehen.
Aber der ist doch jetzt auch geflogen. Der ist bei La Familia geflogen.
Ja, genau. Der war vorher ja bei Love Island. Da ging es ja dann irgendwie so schief. Und bei da, so wie der sich jetzt verhält, das ist einfach so toxisch, dieser Mann, ehrlich.
Ja, also Yassin finde ich auch ganz schlimm. Wobei der aber noch irgendwie zumindest was unterhaltsam Witziges hat, wenn er jetzt nicht gerade Mädchen verarscht.
Ja,
aber ich finde
genau.
Valentina zum Beispiel, die ist einfach nur nervig. Wer genauso schlimm ist, ist allerdings sind Umut und Emma. Die finde ich ganz, ganz schrecklich.
Beide aber.
Und dieser Alex Petrovic, der ist dem ja auch ganz schlimm.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Da weiß ich gar nicht, in welchen Formaten der war. Bei dem bin ich noch nicht. Ich kenne den aus
und der war auch bei Sommerhaus irgendwann.
Naja, weil den kennt man, weil wenn man so ein bisschen auf Insta unterwegs ist, kennt man Alex Petrovic. Ach, und ganz süß, bei Germany Shore war auch, wie heißt der jetzt? Dieser Italiener. Wie heißt der?
Gigi?
Nee. Ach, ja, der ist total bescheuert. Den finde ich nur noch witzig. Den kann ich auch nicht ernst nehmen.
Es gibt sehr viele Italiener. Es gibt zwei Fabios.
Nee, oh Mann, wie heißt er denn jetzt? Der war mit Gina. Da war der noch so süß, klein. Ach, wie heißt er denn jetzt? Danilo.
Ach, Danilo.
Da war der noch richtig cute. Weil da war der 24. Der hat noch so Sachen gesagt und gemacht, wo ich dachte so, boah, heute würde der das nie wieder machen. Nie wieder.
Mhm.
Da war der richtig cool. Heute kann ich den auch nicht mehr ernst nehmen, aber damals fand ich den cute. Also jetzt fand ich ihn für damals cute.
Wir sind auf jeden Fall sehr weit in die Trash-Bubble abgerutscht.
Ja, weil die gibt so viel Angriffsfläche, das ist schlimm.
Ja, das stimmt.
Wir dürfen nie wieder über Reality-TV reden.
Oder wir machen ein neues
Reality-TV-Tratsch.
Genau.
Dann sagen wir so, wir machen heute Willkommen bei Reality-Frösche.
Finde ich richtig gut, da hätte ich richtig Bock zu.
Ja, und dann geht's ab. Das ist hier unser Sidekick.
Ja.
Schön, schöne Sache, Harry, schöne Sache. Aber wir kommen
sehr schöne Sache.
Schon zu seinem Aussehen oder noch nicht?
Doch, oder? Ja, denke
ich
schon. Halt, stopp. Wir sind ja farblich hier richtig abgestimmt miteinander, du.
Ja, das stimmt. Heute sind wir hier Gryffindor-rot.
Stimmt. Halt, stopp. Ich habe noch was kurz zum Namen.
Achso, nein, das habe ich nicht gemacht. Warum, ja, weiß ich nicht, habe ich nicht.
Ich weiß auch nicht, warum ich das an dieser Stelle habe.
Ja, gesagt, ich wundere mich gerade.
Also ich war selber confused von meiner Recherche. Halt, stopp.
Und während der Fahrt kommt dann die Sprache auf Sirius zu sprechen? Sagt man das so?
Die Sprache kommt zu sprechen. Die Sprache kommt auf Sirius.
Das, und dann ist es vorbei. Nee, sag man nicht.
Halt, stopp.
Vorne auf dem Tagespropheten. Fährten.
Halt, stopp. Ja, Stan erzählt. Sorry, ich musste rülpsen.
Kein Problem.
Halt, stopp. Oh. Das klang irgendwie kurz nach Erstickungsgefahr.
Ja, ich habe gemerkt, dass ich kurz davor bin, mich zu verschlucken und habe es noch versucht aufzuhalten. Aber ich habe mich nicht verschluckt.
Es hat geklappt.
Die Spucke wieder hochgehustet.
Richtig gut. Halt, stopp. Ja, das mit dem Aussteigen habe ich möglicherweise weggelassen. Weiß nicht, ob der Step so wichtig war.
Warte mal eben.
Let me be a one to step. Halt, stopp.
Ich kann ja sagen, das nächste Mal trifft Harry bei der Quidditch-Meisterschaft 1994. Mhm. Damit wir auch alle über die gleiche Quidditch-Weltmeisterschaft sprechen.
Ja, richtig. Halt, stopp.
Weil er wird hier verdächtigt, ein Toastesser.
Ja, wie Basti damals. Halt, stopp.
Antonia, ich habe dich verloren.
Halt, stopp.
Ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch, steht hier auch noch.
Echt? Witzig.
Ja. Ich sag dir jetzt, ich kann den Kontext jetzt hier nicht nennen. Wir haben schon alles widerlegt, was hier steht.
Und gleich sagst du wieder 100 Punkte für Stan.
Nee, auf keinen Fall, weil alles, was hier in diesem Abschnitt steht, haben wir gerade komplett widerlegt. Deshalb brauche ich das jetzt auch gar nicht mehr sagen, weil das macht überhaupt keinen Sinn mehr, wenn ich das jetzt hier noch sage.
Halt, stopp.
Tell me the oil and pass.
Halt, stopp.
Also wir haben es schon gemacht, oder? Doch. Nee, doch.
Nein.
Doch, klar.
Echt?
Wir sind doch eine im Voraus.
Ja, jetzt kommt Spion erstmal raus und dann kommt diese Folge raus. Und das, so, was danach kommt, haben wir noch nicht.
Ah ja, nee, dann bin ich auch schon wieder verwirrt.
Vergesst alles, was wir gesagt haben. Wir sind verwirrt, weil wir so weit im Voraus sind. Wir sind das nicht mehr gewohnt.
Wir sind überhaupt gar nicht im Voraus. Wir sind eine Folge im Voraus.
Ja, das ist doch voll viel. Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft.
Das haben wir schon länger nicht mehr. Dann ist wieder Schokotratsch dran. Gut, jetzt
genau, das sagte ich bereits.
Ja. Gut.